beleuchteten Brüder sagen recht herzlich willkommen und hallo nach da draußen. Wir müssen erstmal was aus dem Weg räumen, weil die Stimmung ist salzig, du weißt nichts davon, aber ich möchte beginnen mit einem Zitat der von mir sehr verehrten Paula Hartmann, den ich schon mal gebracht habe. Wer bin ich, dass du denkst, du hast ein Recht auf meine Zeit? Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Hallo Benni.
Ich habe nicht das Gefühl, dass du die ZuschauerInnen herzlich begrüßt hast. Du hast sie so
die ZuschauerInnen und ZuhörerInnen.
Hast du nicht herzlich gesagt, du begrüßt sie herzlich, aber das ist eher so
gemurmelt. Die möchte ich sehr herzlich begrüßen, aber dich vielleicht nicht herzlich.
Mich nicht herzlich.
Das ist okay. Du bist in alte Muster heute zurückverfallen. Ich dachte, wir wären darüber hinweg. Es gab lange nicht mehr solche Situationen, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann.
Weil ich dich hab warten lassen.
Wo du mich hast warten lassen.
Ja, jetzt muss ich dir auch mal sagen, das verstehe ich nicht so ganz. Also ich habe die Zeit vergessen einfach. Ich habe nicht gecheckt, habe lange nicht auf mein Handy geguckt. Gutes Zeichen.
Gutes Zeichen für dich.
Ich habe nicht auf die Uhr geguckt und ich hatte vorhin gesagt, so 20 Uhr. Und um 20.30 Uhr oder 20.35 Uhr oder 38 ist mir aufgefallen, dass es schon reichlich spät ist.
Ungefähr eine Viertelstunde, nachdem ich schon mal so angefragt habe, ob das vielleicht doch für dich auch besser ist, es zu verschieben.
Ja, und das habe ich gar nicht verstanden, die Nachricht, weil die Nachricht habe ich so verstanden, dass du heute gar nicht willst, weil du offensichtlich ja auf ein Zeichen von mir gewartet hast, dass es losgehen kann.
Ja, natürlich habe ich auf ein Zeichen von dir gewartet, dass es losgehen kann.
Ich hätte gedacht, dass du einfach dann
mich gut genug kennst,
um 20 Uhr kommst oder so.
Hä? Das habe ich noch nie gemacht.
Ja, naja, weil ich hatte gesagt, so 20 Uhr, beziehungsweise wir hatten einfach noch keine finale Zeit abgemacht. Ich hatte gesagt, eher so 20 Uhr.
Ich habe neulich gerade erzählt, dass ich in ungefähr 20 Jahren mir ein E-Schlagzeug bei eBay Kleinanzeigen kaufen werde, eine Viertelstunde zu früh zum Treffpunkt erscheine und noch eine Viertelstunde im Auto warte.
Ich bin ja nicht der Typ.
Ja, aber du kennst mich doch. Was ist das für ein...
Also, wenn ich sage, wenn du sagst, so gegen 20 Uhr und es 20 Uhr ist, dann würde ich um 20 Uhr fragen, wann geht's denn los?
Ja.
Und weil du so spät nachgefahren hast, dachte ich, es passt dir heute gar nicht in Kram oder du bist auch sowieso noch am Rumdödeln. Du hattest gesagt, heute hast du Open End Zeit, weil du morgen lange aufstehen musst. Also es tut mir leid, dass ich die Zeit vergessen habe ich auch vorhin schon gesagt. Ich habe das aber völlig anders interpretiert.
Ja, ist gut.
Ich dachte, du bist einfach...
Haben wir jetzt auch alle fremden Menschen an diesem Kommunikationsproblem teilhaben lassen. Und damit wirklich herzlich willkommen
in dieser Folge.
In dieser Folge, die einiges für euch bereithalten wird und für uns mit Sicherheit auch.
Ich habe mich heute gestritten in der U-Bahn öffentlich.
Mit einer fremden Person, mit einer Frau. Ja. Oh, das will ich gerne wissen. Warum?
Ja, ich habe telefoniert mit meiner Frau.
In der Bahn. Okay, bisher bist du nicht im Recht.
Und so machen irgendwie ganz viele Leute ständig. Also ja. Während ich telefoniert habe, haben mindestens drei andere Leute auch telefoniert.
Ja, schreckliches Verhalten.
Und dann hat die Frau mich, hat so eine Frau sich irgendwie umgedreht einmal zu mir, habe ich nur halb wahrgenommen, dann hat sie sich nochmal doller zu mir umgedreht und mich angeguckt und ich habe einfach den Blick gehalten.
Du hast währenddessen einfach in so einem Vierer gesessen oder was?
Nee, ich habe gestanden. Ich stand da neben der Tür und sie saß in so einem Vierer und hat sich so umgedreht. Und ich habe ihren Blick einfach getroffen und habe den Blick nicht losgelassen. Okay. Ich habe sie einfach zu zurückgestarrt und währenddessen weitergeredet.
Was sollte der Blick denn sagen?
Ich weiche hier nicht. Ich nehme das
ihr Blick.
Ja, hier, hör auf zu telefonieren oder was.
Okay.
Ich habe sie einfach zurückgestarrt, bis sie aufgegeben hat und den Kopf geschüttelt hat. Dann habe ich weiter telefoniert, ungefähr noch 10 Minuten oder so. Und dann war ich irgendwann fertig. Und dann habe ich gesagt, ich bin fertig. Ich bin jetzt fertig.
Hast du zu der Frau gesagt? Was willst du so provokant?
Dann hat sie sich ja, weil sie hat die ganze Zeit... Oh, da habe ich mega genervt, diese pissige Art. Dann hat sie gesagt, das nervt total. Und dann habe ich gesagt, was mich viel mehr nervt, ist, dass sie hier so eine schlechte Laune verbreiten. Was soll denn das?
Ich hatte sie gute Laune.
Ich habe gesagt, ich habe gesagt, nimm dir ein Taxi. Nimm dir ein Taxi, das ist der öffentliche Personennahverkehr. Lass mich in Ruhe mit deiner schlechten Laune. Ich bin so richtig, ich habe es einfach nicht ausgehalten, diese Scheißigkeit von ihr. Und sie war völlig, und dann habe ich richtig geilen Zuspruch bekommen. Dann haben mit die anderen Leuten haben mich angelächelt, hat mir eine andere gesagt, das ist mir noch nicht auch passiert. Da habe ich mit meinem Sohn geredet in der U-Bahn und da muss ich wohl ein bisschen zu laut mit dem geredet haben. Und da hat mich so jemand da angemotzt, die sollen also sich alle mal entspannen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, wenn ich jetzt hier gesessen hätte mit meiner Frau oder mit einem Kumpel oder so und ich hätte mit der Person geredet, da hätten sie sich doch auch nicht beschwert. Ich habe sie nicht, ich habe sie die ganze Zeit geduzt.
Natürlich, sie war
mal nicht fair. Da würdest du dich doch auch nicht beschweren hier. Was ist denn los? hat sie nichts, konnte sie nichts zu entgegnen. Ich meine, wo ist denn der Unterschied zwischen, und dann habe ich noch irgendwann, dann habe ich noch den Modus gewechselt, habe ich gesagt, aber ich kann das schon verstehen, das ist dann, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Telefonat und einem Gespräch in Person, in der, also ich rede ja in derselben Lautstärke.
Nein, tust du auf jeden Fall nicht. Niemand, der in der U-Bahn
telefoniert, ich glaube, ich telefoniere sogar eher leiser
auf andere Leute, ist am Telefon leiser als in echt.
Ich glaube, ich bin sogar leiser, als wenn ich mit der Person gegenüber spreche, nee, weil ich ja direkt da reinrede ins
ja, aber du hast Mike um dich herum eine Geräuschkulisse und man hat das Gefühl und das Bedürfnis, die Geräuschkulisse für die Person am Telefon, die nicht in derselben Geräuschkulisse steht, zu übertönen. Deswegen ist ja das Telefonieren, also wirklich, ich habe in meinem Leben dich noch nie so unsympathisch gefunden. Und dass du das hier auch noch versuchst, als Heldengeschichte zu verkaufen, ist das allerletzte. Weißt du, was das ist? Das ist wahrscheinlich eine sehr schöne, ein kleiner Einblick, wie letzte Woche Mittwoch Friedrich Merz zu Hause seiner Frau von dem Bundestagstag erzählt hat.
Glaubst du, das war ganz so ähnlich?
Ich könnte mir vorstellen, der mit einer ähnlich falschen Arroganz und
ich habe so viel Zuspruch bekommen, die ganzen jungen Frauen, ja, in der U-Bahn haben mir zugelächelt.
Friedrich Merz kriegt auch viel Zuspruch.
Aber nicht von den richtigen.
Das ist deine Sache.
Ich glaube, die Frau hat die AfD gewählt. Ich habe mir überlegt, ob ich den AfD-Spruch drücken sollte. Das war so eine richtig unangenehme, schreckliche Frau. Und ich habe, normalerweise sage ich dann ja nichts, aber also man muss dazu sagen, ich telefoniere nicht oft in der Bahn. Also ich gehe ran. Wenn das Telefon klingelt, gehe ich ran, aber ich telefoniere in der Regel dann nicht lange und führe nicht so ein langes Gespräch, wie das heute war. Heute war das notwendig, weil ich dieses Gespräch musste ich halt zu dem Zeitpunkt führen, weil wir das nicht anders enttimen können und es war was Wichtiges, was wir zu besprechen hatten. Und deswegen, mir ist das schon bewusst gewesen, dass das nicht so eine völlig normale Situation war. Aber ich finde es trotzdem total okay und angemessen, wenn Leute reden in der U-Bahn. Ich meine, das ist die Öffentlichkeit.
Da reden, muss man nicht, reden ist was anderes.
Telefonieren ist auch reden.
Nee.
Und nee. Ihre Art, wie sie mich dann, das hat mich einfach richtig, richtig. Und ich war aber total freundlich dabei. Ne? Also natürlich habe ich sie angelächelt die ganze Zeit. Ich habe gesagt, nimm mir ein Taxi.
Leute wie du sind der Grund, warum ich finde, dass Noise Cancelling eine der besten Erfindungen der Welt ist.
Sie sah auch so aus, als ob sie Taxi fahren könnte, als ob sie das Geld dafür hätte.
Ah ja, okay.
Also Leute, die andere Leute öffentlich in der U-Bahn wegen sowas anmotzen, machen auf jeden Fall...
Sie hat dich nicht angemotzt, sie hat dich angeguckt.
Sie hat mich angemotzt, sie hat gesagt, es nervt.
Nachdem du aber diese Reaktion immer hier so getuschelt hast.
Ja.
Ich fasse es einfach nicht.
Aber ich war froh darüber, weil sonst mache ich sowas immer nicht. Sonst bin ich immer zu...
Kannst du das bitte das nächste Mal irgendwie in richtigere Bahn lenken?
In richtigere?
Richtigere. Das richtigere Leute mit ausgeprägterem Kackverhalten.
Auf jeden Fall die richtige erwischt heute, glaube ich. Ich habe ihr am Ende noch einen ganz schönen Abend gewünscht.
Das kann ja sogar durchaus sein, dass es eine Scheißfrau war, die das auf sehr unsympathische Art und Weise gemacht hat. Ändert aber nichts daran, dass du einen sozialen Fehler begangen hast.
Und was dann passiert ist, mich hat eine Frau dann angesprochen darauf, die mit ihrem Sohn das gesagt hat. Und dann sagte sie, ich weiß auch nicht. Aber ich meinte, das ist auch so ein schöner Tag heute. Und dann meinte sie, aber wenn die Frau sie jetzt nicht angemeckert hätte, dann hätten wir jetzt gar nicht dieses Gespräch geführt.
Oh ja.
Dann wäre hier gar keine soziale Situation entstanden. Und dann hat sie mir erzählt, was sie noch so macht. Und dass sie manchmal, fand ich einen ganz guten Tipp, wenn so das Wetter schön ist und man mal den ganzen Tag bei der Arbeit ist, dann steigt sie eine Station früher aus, als sie muss, und geht den Rest, um einfach nochmal so einen Moment,
das macht meine Frau auch,
zu haben. Fand ich einen guten Tipp.
Ja. Also, wenn du ein bisschen mehr charakterlich wie ich strukturiert wärst, würde ich jetzt sagen, geschieht dir recht, dass dich dann eine andere fremde Frau angesprochen hat daraufhin.
Ja, das hat mich
wahrscheinlich
da voll,
bestätigt dich das ganz doll.
Ich bin da ganz doll bestätigt.
Ja, aufgebaut, als wärst du armer Kerl da irgendwie fremdbestimmt in den Boden gestampft worden.
Ich wurde völlig zu Unrecht angepflaumt. Ich habe auch wirklich nicht laut telefoniert. Es ist nicht so, dass ich da stehe und so wie so ein Banker oder so.
Nee, das stimmt. Du bist eine sehr dezente Person. Man kriegt dich praktisch gar nicht mit, wenn du irgendwie irgendwo in der Nähe bist. Das, ja, tut mir leid. Dann schätze ich das vielleicht falsch ein. Ich war ja auch nicht dabei. Ich bin hier angewiesen.
Was? Deswegen erzähle ich dir das hier.
Ja, ja. Danke für diese Klarstellung.
Ich glaube, das ist mal wieder so eine seltene Situation, wo du die Mehrheit des Podcasts auf deiner Seite hast.
Ja, glaube ich auch. Und selbst wenn nicht, ist mir egal. Ich habe da meine eigenen Regeln und ich habe neulich an dich gedacht. Da bin ich auch Bahn gefahren und es war, weiß ich gar nicht, was es für ein Wochentag war, aber es war so irgendwie 17 Uhr. Es war ziemlich leer. Es war jetzt nicht Totentanz in der Bahn, aber es waren auf jeden Fall in jedem Waggon ausreichend Sitzplätze frei. Aber auch nicht so, dass man allein einen Vierer für sich hat. Du hast so ungefähr die Bahnfülle vor Augen.
Ja.
Und dann konnte man immer, wenn die U1-Schaffnerin, also die Frau, die die Bahn offensichtlich fuhr, in einen Bahnhof reingefahren ist und auf ihren Monitoren schon Leute mit dem Fahrrad gesehen hat, hat sie schon direkt noch, bevor die Türen aufgegangen sind, eine Durchsage für alle hörbar auf dem Bahnsteig gemacht, dass es jetzt zwischen 16 und 18 Uhr ist und sie bitte nicht ihr Fahrrad mit reinnehmen sollen in die Bahn. Und da dachte sie, also ich hätte es natürlich, wäre ich auch niemals auf die Idee gekommen, das überhaupt zu probieren zwischen 16 und 18 Uhr mit dem Fahrrad in der Bahn. Also,
ne? Ich versuche mich mal zu erinnern, wann die Zeit ist.
Vielleicht hätte das ja irgendwie sein müssen, weil irgendwo weit weg, platter Reifen, schlechtes Wetter, whatever. Aber ich wäre trotzdem nicht auf die Idee gekommen. Ich hätte es irgendwo angeschlossen und wäre dann...
Ich mache das zwischen 16 und 18 Uhr so, dass ich einfach gucke. Und wenn die Bahn wirklich voll ist, dann mache ich das nicht.
Und da
wenn die Bahn leer ist, mache ich es trotzdem.
Genau, und da habe ich nämlich wirklich gedacht, was für ein Unsinn, das quasi schon proaktiv zu verbieten, wenn die Bahn nicht super voll ist. Das habe ich überhaupt nicht verstanden und fand das so kleinkariert und so deutsch. Musste aber auch ein bisschen darüber lachen, weil das so bescheuert war. Ja. Und die auch in einem Tonfall so direkt so angenervt schon die Ansage gemacht. Es ist 17 Uhr, Sie müssen bis 18 Uhr warten, wenn Sie mit dem Fahrrad in die Bahn wollen. Nicht einsteigen.
Ich glaube, das war die Frau von heute. Die war so drauf. Ich habe neulich im Fernzug und da war einfach der Typ, der die Ansagen gemacht hat, war so gut drauf. Der hat einfach jedes Mal irgendeinen Joke gemacht und hat sich teilweise versprochen, musste über sich selber lachen und es war einfach fantastisch. Und alle fanden es geil. Also der hat jetzt nicht eine Comedy-Nummer daraus gemacht, aber der hat halt die Sachen, die er gesagt hat, immer noch mit so einem kleinen Spruch begleitet. Fand ich richtig gut. Und
das ist ein schmaler Grat zum...
Ja, das stimmt.
Das musst du können. Gewollt.
Was ich neulich erlebt habe, und da kann ich mich kaum dran erinnern, ist, ich bin in die Bahn gestiegen und saß alleine im gesamten Wagen.
Ganz Fernbahn alleine. Auch? Oder?
Nee,
oder
U-Bahn.
Okay. Mhm.
Und das war so toll. Und dann saß ich da und habe so geguckt und habe angefangen, laut Sachen zu sagen oder zu singen oder zu rufen oder so, weil das so eine ungewöhnliche Situation ist. Dann saß ich da und sag, hallo! und habe irgendwas so, das war cool.
Das kenne ich aber tatsächlich immer nur im betrunkenen Kopf, weil wenn ich sowas erlebt habe, dann halt meistens so, wie wenn man nachts um 3:30 nach Hause gefahren ist.
Ja. Nee, das war ein ganz komisches, das war irgendwie tagsüber. Ich weiß gar nicht, warum, wie das zustande kam. Und nachdem ich dieses Telefonat mit meiner Frau dann beendet hatte, wir mussten das dann irgendwie noch weiterführen oder so, dann habe ich aufgelegt, habe diese ganze Auseinandersetzung gehabt, bin ausgestiegen und habe dann irgendwie sie wieder angerufen. Dann war sie in der Bahn mit dem Fahrrad zwischen 16 und 18 Uhr.
Oh Gott.
Und
das war eine Horrorgeschichte.
Dann hab ich ihr diese Geschichte erzählt, während sie in der Bahn war. Und sie hat mir in allen Punkten natürlich komplett recht gegeben.
Also ihr seid auf jeden
und
Fall
hat, die sie war sehr stolz Story. Auf mich, dass ich das zur Sprache gebracht habe.
Jetzt möchte ich bitte nochmal meine Überleitung zu Friedrich Merz aufnehmen. Darf ich?
Ja. Ich weiß nicht, ob mir die Überleitung gefällt. Ich dachte, wir könnten vielleicht erstmal noch was anderes machen, damit ich nicht diese...
Nee, jetzt muss ich heute mal den Anfang schon ein bisschen... Das ist der Anfang, wir haben bald eine Viertelstunde, aber du hast Jonglagebälle, ja, ich sehe das schon. Cool, im Podcast zu jonglieren. So, hep, 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 perfekt, oder? Hep, hep, hep. So.
Oh, jetzt ist die eine runtergefallen.
Ach Mensch, naja, ich habe es lange nicht gemacht. Also, kleiner Transparenzhinweis. Eigentlich hatte ich letztes Wochenende, also heute ist der 5.2. Mittwoch, 21.42 Uhr, und letzten Samstag waren wir zusammen auf einem Konzert und sind danach zurück in der Bahn gefahren. Nicht ganz alleine, aber da hat auch keiner telefoniert, soweit ich mich erinnern kann. Und weil alle haben sich korrekt verhalten. Und da hatte ich dann irgendwie so das Bedürfnis noch irgendwie von den Ereignissen der vergangenen Woche einen Hass-Podcast aufzunehmen als Sonderfolge gegen Friedrich Merz. Eine Friedrich-Merz-Hass-Folge. Und das ist dann nicht zustande gekommen, obviously. Deswegen haben wir jetzt heute die reguläre Hass-Folge oder beziehungsweise den regulären Hass in einer normalen Folge.
Ja.
Und ich möchte einsteigen mit der Frage, würdest du nach wie vor sagen, es wäre richtig sehr viel besser, wenn Friedrich Merz US-Präsident wäre.
Als Donald Trump?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Aber wirklich richtig viel besser?
Ja. Das würde ich noch sagen. Das ist die falsche Einstiegsfrage.
Nee.
Wenn du willst, dass ich einen raushaue.
Ich war wenig unbedingt, dass du einen raushaust. Ich wollte das einfach mal thematisieren.
Nee, ich glaube, das ist schon immer noch ein großer Unterschied.
Großer Unterschied. Ja. Okay. Fandst du das cool?
Ich fand es, also... Nein. Tatsächlich. Das ist eine
bessere Einstiegsfrage.
Ich weiß nicht. Müssen wir was dazu sagen? Müssen wir das einordnen? Ich finde, ich bin ja immer ein innerhalb des linken Spektrums der Gesellschaft nicht so sehr dafür, diejenigen, die weniger links sind als man selbst, zu schneiden und ins Auszustellen und als für unwählbar zu halten und zu sagen, nur hier ist die Wahrheit, sondern das Spektrum ist groß und breit und wir haben Platz für viele Leute.
Du bist ausgewogener als ExtremistInnen.
Ich bin ausgewogener als ExtremistInnen. Das kann man so mit viel Understatement sagen. Und tatsächlich finde ich aber, nach dem, was am 29. Januar 2025 passiert ist im Bundestag.
War das der Mittwoch oder der Freitag? Der Mittwoch, ne? Der Mittwoch war ja...
Dann Freitag war dann noch die zweite Abstimmung.
War die zweite Abstimmung, die...
verloren ging.
Verloren ging.
Ach, das noch, was für ein Debakel.
Ja.
Helge Braun hat die Fahne hochgehalten. und ich finde jetzt, und das sage ich nicht leichtfertig, dass es nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel ist, die CDU zu wählen.
Mhm.
Und das hätte ich bis zum 29. Februar niemals geäußert.
Ja.
Und am Tag des Hasses selber hätte ich mich vielleicht noch zu so einer Aussage verstiegen, wie wer die CDU wählt, ist mein Feind. Ich weiß nicht, ob ich da immer noch drauf bin, aber ich finde es nicht mehr erträglich und akzeptabel nach dem, was da passiert ist. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil es eben nicht nur Friedrich Merz ist, der dem die Sicherungen durchgeknallt sind, sondern weil sein ganzer Kackladen ihm gefolgt ist darin. Und das ist nicht zu entschuldigen.
Ja.
Das ist nichts, und das ist ja alles ja gesagt worden. Es geht nicht einfach nur darum, dass man mit der AfD stimmt, denn dann war er sich nicht zu doof zu sagen, die SPD hat irgendwo in Schweinfurt auch mit der AfD für eine Kita gestimmt. Was für ein Vergleich, die Einrichtung einer Kita mit einem Antrag zum Thema Begrenzung von Migration mit den Faschistinnen, das ist doch einfach, da kannst du nicht, also das ist doch einfach so, das ist mein, der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen, also soll ich da noch rausfinden mit so einer schäbigen Scheiße? Nein, das ist völlig inakzeptabel, was da passiert. Das ist wirklich, das haben ja auch hinreichend viele kluge Journalistinnen aufgeschrieben, eine Grenze überschritten, es wurde von einer Zäsur gesprochen und ich habe das genauso empfunden, als ich davon gehört habe, wie das passiert ist, dass das passiert ist, ist wirklich was Starkes in mir ausgelöst worden. Als erstes wollte ich auf die Straße gehen und Wahlkampf machen. Es gab so einen schönen Artikel in der Süddeutschen, der beschrieben hat, wie sich Abgeordnete von Grünen und SPD danach gefühlt haben, die direkt danach interviewt werden und was die gesagt haben. Lars Klingbeil hat gesagt, sein Handy ist explodiert, weil alle Leute angerufen haben und gesagt haben, was kann ich tun, ich will jetzt was machen. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich habe mich plötzlich sehr verbunden gefühlt mit den verbleibenden demokratischen Parteien in dieser Republik und sich mich gemein gefühlt und mich auch erinnert daran und hatte irgendwie, und ich glaube, das ist bei ganz vielen passiert, so ein
aufrütteln werden.
Genau, jetzt müssen wir was tun, das geht nicht. Ich habe tolle Geschichten gehört von der Mutter von einer ehemaligen Kollegin von mir, die 89 Jahre alt ist, die ihr Leben lang CDU gewählt hat und die hat gesagt, sie wählt Scholz, es ist absolut gar keine andere Möglichkeit, das ist die einzige vernünftige Sache, die man jetzt tun kann, alles andere wäre verantwortungslos. Ob und wie sich das nachher niederschlägt, tatsächlich, das ist noch ein anderes Thema, aber dieses Gefühl, dass das ausgelöst hat, hat mir schon gezeigt, dass das nicht einfach nur eine weitere Geschichte in der parlamentarischen Auseinandersetzung ist, sondern dass da richtig was kaputt gegangen ist.
Mhm. Verstehe ich. Meine relativ direkte Reaktion, und die hat jetzt aber eigentlich sich seitdem nicht großartig geändert, ist, wir sind am Arsch. Also langfristig gesehen sind wir am Arsch. Weil, und das ist nämlich der Grund, warum ich nicht jetzt in Tatendrang verfalle, sondern eher resigniere, ich glaube, die meisten wollen das.
Naja, es gab doch Umfragen, ne? 47% fanden es richtig.
Ja.
Oder so. Und, das ist echt viel.
Und ich glaube, an den Sonntagsumfrageergebnissen hat sich jetzt zumindest für die CDU nach meinem letzten Kenntnisstand nichts geändert.
Ja.
Also vergauen die, glaube ich, nicht im großen Stile Wähler oder kriegen im gleichen großen Stile welche wieder dazu.
Nee, aber ich weiß nicht, wie der Typ noch zum Kanzler gewählt werden will. von einer Partei, die nicht die AfD ist. Denn ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass eine Grüne oder eine SPD-Fraktion nach der Geschichte den Typen zum Kanzler wählt.
Was wäre die Alternative?
Er zieht zurück und es macht jemand anderes.
Typischer Friedrich-Merz-Move.
Das finde ich einfach, also auf einer persönlichen Ebene finde ich das fantastisch, von der ganzen Erzählung her.
Ja, das wäre super.
Aber das würde natürlich trotzdem nichts daran ändern, dass eine Regierung aus einer CDU ohne Friedrich Merz und den Grünen oder der SPD jetzt auch nicht unbedingt das ist, was mir vorschwebt, auch erst recht nicht nach der Geschichte. Mhm. Denn es ist ja völlig richtig, was alle sagen. Es ist ja auch nicht nur Wahlkampfsprech. Wie kannst du denn in den Koalitionsverhandlungen dem Typen abnehmen, dass er sich seine Mehrheit nicht im Zweifel woanders besorgt?
Ja, kannst du nicht.
Und das ist eins zu eins das, was Scholz ja auch gesagt hat, ich kann Friedrich Merz nicht mehr vertrauen. Und auch das ist nicht einfach so dahingesagt, sondern das ist einfach eine Sache, das geht nicht, das sprengt einfach alles. Und auch mit all den Vorbildern, die wir in Österreich mit der ÖVP und so haben, also. Und ich verstehe es auch strategisch nicht. Also okay, die AfD wird stärker und stärker und das ist der verzweifelte Versuch, das zu machen. Aber das in so einem Schnellschuss zu machen, ohne die anderen, das fliegt jedoch vorne und hinten um die Ohren für eine Sache, die faktisch nichts ändert und in einer Situation, in der du die Wahl schon gewonnen hast. Du musst nur noch ein paar Wochen, wie heißt das, im Schlafwagen zur Bundestagswahl fahren und am Ende kannst du dir aussuchen, ob du mit den einen oder anderen eine Mehrheit bildest und dann bist du Kanzler. Ohne Not hat er das da durchgeprügelt.
Glaubst
und
du nicht,
so viel Hass auf sich gezogen.
Glaubst du nicht, dass da vielleicht ein bisschen doch das Kalkül hintersteht? Vielleicht ist es das, was das Volk will. Und jetzt teste ich das mal vor der Wahl.
Also abgesehen davon, dass es das Volk nicht etwas wollen kann, was nicht rechtskonform ist. Und dass es auch noch europäische Partner gibt.
Natürlich kann das Volk Sachen wollen.
Dass okay, aber die kannst du nicht, denen kannst du nicht folgen. So, du kannst halt sagen, dass du das machst, aber dann bist du unseriös.
Ja, aber hier, wir sind Populismus 101. Wir sind doch weit über diesen Punkt hinweg, wo das, was vorher gesagt wird, auch hinterher umgesetzt wird.
Also vorher hätte ich, wie gesagt, gesagt, nein, die CDU steht eigentlich schon noch innerhalb dieses Spektrums. Die machen schon handwerklich Dinge, die funktionieren.
Ja.
Die regieren ja auch in Nordrhein-Westfalen, die regieren in Schleswig-Holstein. Da reagieren die auch vernünftig innerhalb, also so was das angeht. Dani Günther und Kai Wegener, die sind ja auch alle im Quadrat gesprungen. Die haben das ja auch alle nicht fassen können in Wahrheit. Aber trotzdem haben die Abgeordneten aus Schleswig-Holstein und so auch fröhlich mitgestimmt.
Ja.
Also es ist eine große Schrecklichkeit, die da passiert ist. Vielleicht funktioniert es tatsächlich nochmal als ein Aufrütteln. Ich weiß nicht. Ich finde, dass... Das kannst du auch nicht machen, um Unterschiede deutlicher werden zu lassen. Denn also es ist ja auch einfach inhaltlich falsch. Das ist ja auch noch das. Denn wenn du sagst, die Leute wollen das, was wollen die Leute denn wirklich? Wissen die, was die Konsequenz davon ist?
Nein.
Und ist das wirklich deren Absicht? Ist das wirklich deren innere Überzeugung? Oder ist das einfach nur ein diffuses Gefühl von, irgendwie läuft das nicht?
Ja.
Und welche Rolle haben da auch, frage ich mich ein bisschen, die Medien? Das ist dasselbe wie beim Ukraine-Krieg. Ich habe neulich ein Statement von Scholz gehört, oder war das Baerbock? Ich glaube, es war Scholz, der nochmal gesagt hat, diese Annahme, dass die Bundesregierung sehr zögerlich sei bei der Lieferung mit Waffen an die Ukraine, woher kommt die denn eigentlich, wenn Deutschland von Anfang an der krass am meisten Lieferant überhaupt ist für das Ding? Weil sich Anton Hofreiter 7-mal vor die Kamera gestellt hat und Marie-Agnes Strack-Zimmermann 700-mal vor die Kamera gestellt hat und weil die Medien die ganze Zeit das schreiben und so ähnlich ist es bei den Flüchtlingsgeschichten auch, da haben die Leute das Gefühl, irgendwie passiert zu wenig, dann passieren schreckliche Attentate, die aber auch in der Vergangenheit passiert sind und gleichzeitig hast du eine Situation, in der du irgendwie faktisch rückgängige Asylanträge, faktisch mehr Zurückweisung hast, kann man auch doof finden, müsste man vielleicht auch doof finden, aber aus Sicht der Leute, die es wollen, sind es Erfolge und es kommt einfach gar nicht durch.
Nee. Aber das hatten wir in der letzten Folge schon, als wir darüber, oder als du gesagt hast, du verstehst nicht, als das der letzte März-Fuck-up war, du verstehst nicht, warum sich da nicht jemand, und zum Beispiel hast du unseren Bundeskanzler Olaf Scholz persönlich angesprochen, die so dieses Verhalten nach der Tat in Aschaffenburg öffentlich verurteilen und es als das darstellen und demaskieren, was es ist, nämlich populistische Scheiße, die im mittelfristig der Demokratie schadet.
Ja, ja, jetzt nach dem März-Geschichte ist das passiert, stärker.
Jetzt ist es
aber da ist noch, es tatsächlich genau, viel
jetzt
zu ist wenig passiert.
Jetzt brennt es nämlich richtig doll, aber da ist es ja auch schon passiert und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es einfach zu komplex ist, das zu machen. Und du hast vollkommen recht, die Medien spielen eine Rolle, aber ich würde da gar nicht bei den Medien aufhören. Ich würde fast eher sagen, die Menschen, die es konsumieren, spielen die Rolle, weil man jetzt einfach auch auf die Bedürfnisse, um überhaupt Nachrichten verbreiten zu können, Rücksicht nehmen muss und deswegen muss alles simplifiziert und kurz gemacht werden. Und es muss Geld verdient werden. Das ist freie Marktwirtschaft bei den meisten und öffentlich-rechtlich, weiß ich nicht, hat da eigentlich einen anderen Auftrag, wird dem aber nicht gerecht, weil die versuchen sich dem Markt auch anzupassen und deswegen wird da alles auf Headlines und Empörung und Emotion zurückgestutzt, weil darauf klicken die Leute.
Ja.
Sonst klicken die Leute
nicht drauf. Ich habe noch ein schönes anderes Beispiel. Hamburg wählt ja auch.
Hamburg wird auch.
Hamburg hat ja schon zwei Trielle gehabt zwischen den drei Spitzen.
Gestern, glaube ich, oder?
Gestern war das zweite.
Ja.
Dennis Thering für die CDU, Katharina Fegewang für die Grünen und Peter Tschentscher als regierender Bürgermeister und Amtsinhaber für die SPD. Und eine Sache, da komme ich später zu, bezog sich auch nochmal auf die Migration. Die andere Sache ist auf einem viel höheren Niveau ein eigentlich scheinbar harmloses Beispiel, wo man aber merkt, dass es so Kleinigkeiten sind, die in der Debatte den Unterschied machen. Dennis Thering hat das Thema Verkehr für sich entdeckt. Der Senat baut überall Fahrradwege hin, die keiner braucht. Und das muss man richtig machen und die machen das falsch und Stau und sonst was. Teilweise mit falschen Zahlen und so weiter.
Die CDU hat in Hamburg auch das selten beknackte Wahlplakat, wo drauf steht, Hamburg ist für alle da, auch für Autofahrer.
Ja. Ja, genau, das ist halt, das fühlen sie, das Thema. Tatsächlich sind viele auch unzufrieden mit den Baustellen und dies und das und jenes. Und da mag man auch, ist okay, ist Oppositionsarbeit. Aber jetzt sagt er, diese ganzen Fahrradwege, die er baut und wir die baut, das ist alles unsicher. Denn wir haben so viele Fahrradtote wie noch nie gehabt. Und dann sagt er noch die Zahl 10. Klar, jeder Fahrradtote ist zu viel. Und das ist so, du kannst auch nicht gegen argumentieren und sagen, 10 ist aber mega wenig. Aber er hat irgendwie von der Verdopplung gesprochen, von 5 auf 10. Ich finde also so. Und dann führt er das so aus und so weiter und sagt und hier und so. Und dann antwortet Peter Tschentscher und stellt erstmal dar, was tatsächlich gemacht wird. Auf welchen Empfehlungen von welchen Experten für Sicherheit und so weiter und so fort. Und dann sagt er nur noch in einem Nebensatz, er sagt, jeder Tote schrecklich. Wir müssen allerdings auch sehen, wir haben im selben Zeitraum doppelt so viele FahrradfahrerInnen. Und das ist halt, das wird so als Fußnote weggemacht, aber wenn ich denke, wenn du das doppelte Aufkommen an Fahrradverkehr hast, und also dann hast du
Statistik.
Das ist Statistik, das sind Zahlen. So, und dann passieren mehr Unfälle und so, und dann sterben auch mehr Leute, wenn wenige sterben. Und das ist so ein Beispiel gewesen, wo, also einfach wie er sich vorher aufgeplustert hatte, der Thering darüber. Das bleibt trotzdem irgendwie dann hängen.
Ja.
Und das redlich zu führen, ist ganz schwer. Und dann kommt die Migrationsdebatte. Und dann geht es nämlich auch, und der Saal ist natürlich total auch gegen Merz und so weiter, und dann redet sich Thering da in Rage, und dann ist sich Thering auch nicht zu doof, der ein vernünftiger Großstadt-CDUler ist, der ist ein ganz lieber Kerl, das ist jetzt kein Brandstifter oder sonst was, und dann fällt er aber auch, und da merkt man auch, wie das so wirkt, was die da so intern sich gegenseitig erzählen, dann kommt er mit so, ja, von wegen, sie haben ja hier in der Regierungsverantwortung und so, sie haben ja nichts getan, das wirkt ja alles nichts, wir müssen das Thema ernst nehmen, wir müssen daran. Mit einem Brass plötzlich, er wirkte fast gespielt, aber ich glaube, er war echt ganz unangenehm. Und daneben stehen Fegebank und Tschentscher und schütteln einfach nur den Kopf und denken, lieber Dennis, was ist mit dir los? Wir können doch eigentlich immer so nett Kaffee trinken. Warum bist du jetzt auch so ein Arschloch? Und das ist das Schlimme. Diese ganzen Versuche, das Thema, ich habe das ja auch gesagt, ich finde das auch doof, dass auch aus der SPD und auch von Scholz nicht mehr Töne kommen, die auch betonen, wie, also was für ein Schlag ins Gesicht das für alle Leute mit Migrationshintergrund sind, dass diese Debatte jetzt auf diese Art geführt werden. Kommt jetzt auch so langsam durch, aber ist mir immer noch viel zu wenig.
Weißt du, was mir viel zu wenig ist? Die Nachricht oder die Information, dass bei diesem schrecklichen Attentat in Aschaffenburg die beiden Opfer Menschen mit Migrationsgeschichte gewesen sind.
Ja.
Das waren keine weißen Kartoffeldeutschen.
Ja. Aber das ist der AfD auch egal. Das ist ja,
ja, also, aber das ist auch der CDU offensichtlich egal. Das ist der AfD egal.
Ja, oder dass der Typ, der in Magdeburg über den Dings gefahren hat, ein AfD-Anhänger war.
Ja, auch.
Also darüber habe ich mich ja schon genug ausgelassen. Aber ja. Und jetzt die Leute, die sich dann bemühen, sich zusammensetzen, die im Innenministerium oder sonst wo versuchen, das juristisch zu wägen, was können wir machen, was sollten wir machen, haben wir vielleicht wirklich ein Problem, wo müssen wir besser aufpassen? Und dann kriegen die das so. Und da vergeht dir doch jede Lust, Politik zu machen, wenn du dann einfach nur sowas vor die Füße gekotzt bekommst von so einem egomanischen Gerne-Groß. Ja, fürchterlich. Und das muss wirklich die Leute zutiefst erschüttern, die da Politik machen, die auch wirklich entsetzt waren von ihren Kolleginnen, die sie schätzen, die sie gesagt haben, ich habe seit Jahren mit dem in der CDU-Fraktion zusammengearbeitet, Vertrauensverhältnis, anständiger Demokrat, kämpft in der Sache und plötzlich weiß ich nicht mehr, wie ich dem ins Gesicht gucken soll. Und das fördert ja auch, also der Riss, der da jetzt entstanden ist und vergrößert wurde, ist genau in diesem Verhalten begründet, nicht von den sowieso Brandstiftern der AfD, sondern von Friedrich Merz. Und der soll Kanzler werden und das Land zusammenführen und das alles befrieden und vereinen und die Leute zusammenbringen und von rechts und links und so. Nein, der ist jetzt eine Hassfigur für die Hälfte der Republik.
Ja.
Und Olaf Scholz finden viele doof und Robert Habeck ist auch für viele eine Hassfigur, aber aus den falschen Gründen. Aber da muss doch jemand im Amt sein, der dann in der Lage ist zu sagen, so, und jetzt kümmern wir uns hier um unsere Probleme.
Ich glaube, Jan van Aken könnte das. Das ist ein geiler Typ.
Der soll Kanzler werden.
Außer man befragt ihn zum Thema Ukraine, dann wird es irgendwie seltsam. Aber ansonsten scheint mir das ein guter Typ zu sein. Ja, ach du, das meine ich, ne? Wir sind am Arsch. Also ich glaube, der Riss ist da, die Medien werden weiterhin so funktionieren, wie sie funktionieren. Es wird weiterhin über Emotionen und Überspitzung Aufmerksamkeit generiert. Aufmerksamkeit ist und bleibt das höchste Gut.
Ja, weiß ich nicht, wenn jetzt Friedrich Merz nach der Aktion am Ende doch noch 5% verliert, selbst wenn er stärkste Fraktion bleibt und am Ende 26% hat.
Das wäre wunderbar.
Und dann steht da jemand, der wie Henrik Wüst oder Dani Günther, die völlig unaufgeregt und ohne diese ganze Scheiße erfolgreich agieren und in jeder Umfrage da bei 40% rangieren, ist es nicht das Signal, das nach Deutschland ausgesendet wird, dass man damit durchkommt.
Ja.
Und das hat auch irgendjemand so schön geschrieben, außer Roland Koch hat noch nie es jemand in Deutschland geschafft, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit einer migrationsfeindlichen Politik Wahlen in der Mitte zu gewinnen. Das passiert nicht.
Auf der ganzen Welt gibt es keine Beispiele dafür, wo die Übernahme der Themen der ganz Rechten nicht am Ende die ganz Rechten gestärkt haben.
Ja, auch das ist richtig.
Also warum sollte das jetzt hier anders sein? Hast du dieses sehr aktuelle Video von Franz Müntefering gesehen? Ich weiß gar nicht, das habe ich als so zusammengeschnittenes Insta-Reel gesehen. Wird wohl ein Interview oder sowas gewesen sein. Auf jeden Fall äußert er sich da sehr offen, ehrlich und sachlich, aber vernichtend über Friedrich Merz. Eigentlich primär, indem er darstellt, 16 Jahre Kohl, Merz hat nie ein Amt bekommen. 16 Jahre Merkel, Merz hat nie ein Amt bekommen, weil die wussten, was er für einer ist.
Ja.
Weil die klug genug waren, ihn von den Hebeln der Macht fernzuhalten.
Er hat gegen Kramp-Karrenbauer verloren.
Ja.
Er hat gegen Laschet verloren.
Ja.
Und jetzt, ich hatte das schon gesagt. Ich
stell dir vor, Armin Laschet wäre noch da. Ich würde mir Armin Laschet so doll zurückwünschen.
Ich habe das neulich gesagt. Scheiße. Was habe ich gerade gesagt?
Kramp-Karrenbauer verloren.
Merz. Ach so, ich habe gesagt, ich weiß es nicht mehr, dass Friedrich Merz. Ach scheiße, ich hab mir Gedanken verloren. Irgendwie sowas, wie das er nur noch gewinnen kann, aber es war noch irgendwas anderes. Egal.
Ja, wir sind am Arsch.
Okay. Nein, die Leute gehen doch wieder auf die Straße und demonstrieren. Dann ist doch alles gut.
Ja. Aber weißt du was, pass auf, als ich diesen Impuls hatte, die Hass-Sonderfolge aufzunehmen, das war ein Tag, das war ein ganz besonderer Tag, der war irgendwie ereignisreich, da war ich nachmittags beim St. Pauli-Spiel im Fußballstadion am Millern-Tor, es gab eine Schweigeminute wegen des 80. Jahrestags der Auschwitz-Befreiung.
An dem Tag?
Ja, an dem Tag.
Haben Sie das gemacht?
Ja. Also nee, einen Tag davor, es war ja am Freitag, da war ja die... Also
aber da war eine Gedenkveranstaltung oder so, das hat Mützenich nicht noch so schön gesagt. Was?
Ja, morgens gedenken wir den Opfern dann, des Nationalsozialismus und dann abends jubeln die Nazis.
Ja, dann lasst ihr euch, also Applaus von der AfD und die haben ihn sich so verdient. Egal, erzähl weiter.
Also das muss man auch nochmal sagen. Allein da an den Reaktionen nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses muss doch selbst Friedrich Merz sehen. Dass das echt nicht richtig gut gelaufen ist, was er sich da ausgedacht hat.
Sonst ist er einfach kein integrer und besser und klüger als Kämmerich. Kämmerich hieß er. Thorsten oder Thomas oder irgendwo.
Also, ich war in St. Pauli-Stadion. Es gab eine Schweigeminute. Und das ist schon eine beeindruckende Situation, wenn irgendwie 30.000 Menschen schweigen. Das war irgendwie ganz berührend. Da gab es eine Choreo, wo alle mitmachen konnten, in dem so schwarze Schilder vorher verteilt wurden. Kein Vergeben, kein Vergessen stand da drauf. Das ganze Stadion war vollgepflastert damit und das war irgendwie sehr erhaben. Gleichzeitig in Hamburg stabile, große Menge an Menschen, die demonstriert haben gegen genau diese ganze Scheiße, über die wir jetzt die ganze Zeit schon reden. Und ich fühlte mich auch irgendwie aufgepeitscht von dieser ganzen Situation. Als ich dann so im Nachhinein darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, und das passt auch nochmal zu dem, was du gesagt hast, zu den 1 Million Leute demonstrieren gegen rechts vor ziemlich genau einem Jahr. Das sind sehr viele Leute auf einen Haufen, aber ich glaube, wir sind mehr, stimmt nicht. Hashtag wir sind mehr, wie damals.
Naja, wenn du dir überlegst, die absoluten Zahlen der Personen, die in Hamburg Linke, Grüne, SPD, was weiß ich noch wählen, Tierschutzpartei, das sind schon ziemlich viele Menschen.
Ja.
Und das sind tendenziell auch die Leute, die auf solche Demos gehen.
Ja.
Und da geht jetzt nicht plötzlich der Typ hin, der seit 40 Jahren die CDU wählt. Der geht jetzt nicht unbedingt sofort auf diese Demo. Da verschiebt sich wenig. Das bleibt halt.
Genau. Aber dieses Gefühl von, oh, jetzt haben wir Momentum, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir was machen, weil wir sind mehr und wir müssen zeigen, dass wir mehr sind. Wir müssen aufstehen und unsere Stimme erheben. Ist ja alles richtig. Aber ich glaube einfach, dass die Annahme, weil da viel mehr Leute als bei rechten Demos auf der Straße sind, wir mehr sind, ist, glaube ich,
doch, ich glaube,
in der heutigen Zeit nicht mehr richtig.
Es gibt ja diese ganzen Befragungen zu verschiedenen Themen, Klimaschutz, rechte Gesinnung und so weiter.
Ja.
Und da hast du schon keine Mehrheit für rechte Thesen.
Keine Mehrheit von Menschen, die das auch in solchen Studiensituation zugeben wollen.
Und ja, ich glaube, da sind die Studien schon eigentlich relativ fit da drin. Ich glaube, das ist auch themenspezifisch. Ich glaube, du wirst zum Beispiel eine größere Mehrheit finden für Rechte für Homosexuelle als für diese Migrationsfragen.
Richtig.
Das heißt, es gibt jetzt einfach viele Leute, die vielleicht sogar, die sagen, nein, niemals AfD und so weiter, aber die sagen, nee, aber wir brauchen schon da härtere. Die einfach dem irgendwie, wo das verfängt, dieser ganze Wahnsinn, wo wirklich, Horst Seehofer hat auch gesagt, ist das Horst Seehofer, Migration ist die Mutter aller Probleme?
Ja, das war Horst Seehofer gewesen.
Dieser schrecklich falsche Satz, dass der bei manchen Leuten auch in anderen Bubbles und in anderen Schichten irgendwie doch verfängt.
Okay,
weil einfach dieser Rassismus so tief sitzt, weil doch irgendwie die Leute über die Straße gehen, dann sehen die eine Gruppe von Jugendlichen und denken, oh, irgendwie ist mir da schon unwohl, wenn ich die da so auftreten sehe. Und irgendwie ist das so. Und das macht was mit den Leuten und das ist nicht okay. Und auch, also die ganzen Reaktionen der Menschen, auch aus meinem Umfeld zum Teil, die ich kenne, die einen entsprechenden Migrationshintergrund haben, wie die das aufnehmen, das ist erschütternd. Und wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst und in die USA guckst, wo das jetzt alles Wirklichkeit wird, wo es keine politische Auseinandersetzung ist, sondern wo Leute massenhaft in Flugzeuge gestopft werden, wo jetzt, wer hat angekündigt gerade, welche Schweine, irgendwer hat angekündigt, war das El Salvador oder so? Die so krasse Massengefängnisse haben, dass sie jetzt die ganzen straffälligen Amerikaner in ihre Interierungslager da aufnehmen. Dass in den Fußballstadien jetzt das End-Racism-Footballstadion verschwindet, dass das einfach wirklich Konzerne umschwenken und so weiter, wie in Nazi-Deutschland damals. Das ist wirklich schrecklich und einfach kaum zu fassen. Und jetzt stehen auch die ganzen Prominenten da und wissen gar nicht, wie ihnen geschieht, die seit Jahrzehnten da im liberalen Amerika umhertanzen. Und plötzlich machen die ernst, die sie immer nicht ernst genommen haben, genau wie Hitler früher niemand ernst genommen hat. Sind da jetzt die ganzen Bubis und holen sich einen runter da drauf, dass sie die Welt schlechter machen.
Ja, jetzt bist du, glaube ich, langsam bei meinem Gefühlslevel angekommen, wenn du das so sagst. Ach Mann, Alter. Was können wir tun?
Organisieren, Verantwortung übernehmen.
Ich war am Freitag bei Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld und es war ein, wie er auch immer gesagt hat, politischer Liederabend. Und seine, ich sag mal, politische Message hätte dir außerordentlich gut gefallen, weil er immer wieder gesagt hat, hier sind doch so viele geile Leute. Warum organisiert ihr euch nicht? Warum engagiert ihr euch nicht? Wer von euch ist in der Gewerkschaft? Wer von euch ist in der Partei? Ja. Wer von euch engagiert sich ehrenamtlich in irgendwelchen Vereinen? Ja. Wer tut was? Wer spricht mit den Leuten? Macht was. Wenn alle Leute, die vermeintlich richtige, gute Einstellung haben, was tun, dann kann das was werden. Wenn nicht und man darauf wartet, dass es die anderen machen, nicht.
Der Satz, über den ich immer am meisten kotze, ist, wenn die Leute sagen, irgendwie ist keine Partei, bildet so richtig das ab, was ich mal. Oder die entsprechen mir alle nicht. Und dann denke ich wirklich, wenn, also der Grund dafür, dass die Parteien nicht so sind wie Leute wie du, ist, dass Leute wie du nicht in Parteien sind. Du bist 100% schuld.
Ja, aber weißt du was? Das sind auch Leute, die dann auch immer für alle Seiten gleichermaßen Verständnis haben möchten, so für links und rechts und egal wie extrem, weil auch Menschen, die rechtsextrem sind, die sind ja auch, die haben ja auch nur Angst und die sind ja auch verunsichert und genau wie du gerade gesagt hast, man muss es ja ernst nehmen, wenn jemand auf die Straße geht und eine Gruppe von jugendlichen Menschen mit Migrationsgeschichte sieht, man, die sind laut und man versteht die Sprache nicht und man hat wirklich Angst vor denen. Das muss man ernst nehmen, so hast du es gerade gesagt, stimmt ja auch. Und da muss man ja was machen. Was diese Leute meinen mit man muss was machen, ist, man muss dafür sorgen, dass diese Jugendlichen nicht da sind. Was man aber eigentlich machen muss, ist die Menschen, die Angst haben, mal irgendwie den Kopf frei wäscht und sagt, wo kommt denn deine Angst eigentlich her? Ja. Worauf basiert die? Hast du sie selbst irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht? Mit den Leuten reden. Also und selbst wenn... Heißt das, weil du mit den Leuten schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass alle Leute, die irgendwie so aussehen wie die, jetzt irgendwie scheiße sind? Überleg mal, wie viele Menschen scheiße sind, die so aussehen wie du.
Die Leute müssen in den Sportvereinen, in den Gewerkschaften, an den Stammtischen, an den Schulen, die Leute müssen über diese Themen reden, die müssen miteinander reden. Es führt keinen Weg daran vorbei, dass man Verantwortung übernimmt, wenn man nicht will, dass Elon Musk und Friedrich Merz und Alice Weidel und Donald Trump Verantwortung übernehmen. Man kann sich doch nicht nur bedienen lassen. Was ist das für eine Konsumentenhaltung? Das ist es nicht Demokratie. Und ich wiederhole, nicht alle müssen das tun. Nicht für alle ist das von der Persönlichkeitsstruktur das Richtige. Die Parteien sind auch staubig und schwierig und sperrig und so weiter. Aber es gibt für alle Leute eine Möglichkeit. Und wenn zumindest ein Teil der Leute, die beim Jan Böhmermann-Konzert sind, das würde so einen großen Unterschied machen.
Ja. Oder ein Teil der Zuhörenden der beleuchteten Brüder. Tut was. Ja, tut was gegen mein Verdruss und nehmt was von Bennys Energie auf und versucht das in irgendwie positive Energie umzuwandeln.
Es ist ja nicht nur so, dass die dann in der Partei sind und alles gut machen für alle anderen, sondern je mehr Leute sich in solche Diskussionen und in Verantwortungssituationen begeben, umso mehr Leute werden auch dadurch ein bisschen rezeptiver dafür, wie die Probleme liegen und sind vielleicht nicht so, dass sie immer sofort mit Empörung auf irgendwas reagieren, sondern zeigen mehr Verständnis, können mehr Brücken bauen, mehr auf Leute zugehen.
Jetzt möchte ich zum Abschluss dieses Blogs, pass auf, jetzt, ich sag dir mal den kleinen Fahrplan. Jetzt kommt noch eine Frage zum politischen, aktuellen deutschen Geschehen, wo ich wirklich mal wissen möchte, was du darüber denkst. Dann machen wir eine Pause und dann verabschieden wir uns von der aktuellen Zeit. Blicken zurück.
Okay.
In die weite Vergangenheit.
Okay.
Was hältst du davon?
Finde ich sehr, sehr gut. Ich freue mich schon auf den Jingle. Ich möchte nur noch kurz anfügen, weil du damals von Farin Urlaub erzählt hast und weil du das eben mit Jan Böhmermann meintest. Wir waren zusammen auf dem Ketka-Konzert kürzlich.
Am Samstag.
Und da hat Markus Wiebusch im Grunde auch so eine, und das war so ähnlich wie das, was Farin Urlaub gesagt hat, aber auf mich wirkte es weniger wie eine starke Aussage nach vorne, als so ein bisschen ein verschämtes Resignieren. Er hat ja im Grunde auch gesagt, wir stehen hier auch seit so und so vielen Jahren auf der Bühne und wir sagen das alle und man muss schon sagen, hilft irgendwie nichts. So, und das ist ja dieselbe Selbsterkenntnis. So, wenn wir immer hier auf der Bühne stehen und sagen, scheiß Nazis, macht das nicht, dass die Nazis weniger werden. Und bei ihm kam dann aber eher so eine Botschaft rein wie, Aber man kann sich einfach diese Momente schaffen, Musik verbindet, man kann sich sozusagen mit viel Gleichgesinnten zusammenschließen und spülen. Aber das war mehr so eine, hat für mich mehr so eine Idee von Gemeinschaftstherapie oder Selbstvergewisserung. Also nicht negativ, sondern schon positiv, aber eher was Persönliches als was Politisches. Mhm. So nach dem Motto, das, was wir hier machen, bringt nichts. Das müssen wir uns eingestehen, aber es ist trotzdem was Schönes. Was ich eine total okaye Botschaft finde, aber wo natürlich nicht dieses Los und jetzt geht's los hintersteckt. Was ich irgendwie auch stark von ihm fand. Also das war so ein bisschen so ein... Es war hatte was von Resignation, aber auch von Ehrlichkeit. Und jetzt braucht es aber den zweiten Schritt, nämlich die Leute, die sagen, so, und jetzt gehen wir los.
Müssen wir andere Wege finden.
So, und das funktioniert, ja, egal. Das noch als Annex, jetzt kommt noch
ein könnte man natürlich auch nochmal die Frage stellen, wie viele Leute wären vielleicht ohne die Musik von Farin Urlaub und Markus Wiebusch Nazis? Weiß man ja nicht.
Man
hat ja keine Alternativwelt. Also vielleicht bringt es ja doch was, man kann es so nicht messen.
Vielleicht werden wir Nazis.
There's no glory in prevention. Also ich muss schon sagen, also Farin Urlaub, und das ist jetzt kein Witz, der hat mich schon wirklich extrem politisiert. Also der hat da in einer sehr prägenden Phase meines Lebens und meiner Selbstwerdung einen extrem großen Einfluss gehabt und auch nicht nur, aber auch in Bezug auf politische Überzeugung.
Ja, ist immer ein bisschen die Frage, ob er dich gefunden oder du ihn gesucht hast.
Ja.
Wahrscheinlich ein bisschen beides. Also
Nein, ich habe ihn gesucht, weil er war einer der ersten Menschen, die ich in einem Lied das Wort Ficken sagen höre.
Das ist so kriegen wir die Nazis.
Motherfucker 666.
Vielleicht kriegen wir so die Nazis.
Man muss öfter Ficken sagen.
Wir begegnen denen mit irgendwelchen, ja.
Wer weiß, wie viele Leute wegen der Beleuchtung Brüder keine Nazis geworden sind.
Wer weiß.
Auch das kann man nicht genau sagen. pass auf, ich habe noch eine letzte politische Frage. Und die ist wirklich ernst gemeint. Wir haben vor einigen Wochen hier auch einen Podcast aufgenommen und während gerade keine Aufnahme lief, hast du gerade irgendwie so aktuelle Umfrageergebnisse, Sonntagsfrage, wenn Bundestagswahl wäre, vorgelesen. Und so wie es da aussah, es hat sich mittlerweile geändert, aber so wie es da aussah, hätte es auf ein Vier-Parteien-Parlament hinlaufen können. Oder es kann immer noch auf ein Vier-Parteien-Parlament hinlaufen mit so die
CDU, Umfrage, AfD, SPD, Grüne.
Genau, in der Reihenfolge. CDU stärkste Kraft, gefolgt von der AfD, gefolgt von der SPD, gefolgt von den Grünen. Bums, nichts weiter. Mhm. Christian Lindner im Staub, Jan van Aken hat es leider nicht zum Bundeskanzler geschafft.
Sarah Wagenknecht ist irgendwie auch verschwunden.
Die hat ja von Anfang an keine Rolle auf bundespolitischer Ebene gespielt. Also jetzt die Frage. Wäre es eventuell wünschenswert, wenn das nicht passiert, indem man dann strategisch die Linke wählt? Also ist ein Fünf-Parteien-Parlament besser als ein Vier-Parteien-Parlament bei den aktuellen...
Da gibt es verschiedene... das ist jetzt ein strategisches Wählen, was du
genau
sagst. Ne? Das ist, manche Leute sagen ja, das mache ich nicht. Ich wähle grundsätzlich nach Überzeugung. Ich halte das nicht für immer klug. Denn ich finde, man muss die Realität der Wahl akzeptieren. Und wenn du am Ende zu etwas beiträgst, was du wirklich nicht willst, weil du deinem Herzen gefolgt bist, finde ich, hast du nicht unbedingt alles richtig gemacht.
Ja.
Zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist die Absenkung der absoluten Mehrheit. Absolute Mehrheit liegt bei 50+%, also eine Stimme mehr als 50%. Aber in dem Moment, wo Stimmen verloren gehen, weil sie unter die 5%-Hürde fallen, sinkt
braucht es weniger Zustimmung. Weniger Stimmen.
Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, FDP 4,9, Linke 4,9, BSW 4,9, FDP 4, nee, FDP, Linke, oh Gott, BSW.
Die FDP wäre so glücklich, wenn sie 4,9 hätte.
FDP,
BSW, Linke.
Das sind nur die drei, ne?
Ja.
Das sind 15% und jetzt nehmen wir nochmal 10% sonstige dazu, was nicht unrealistisch ist bei diesen ganzen Geschichten, aber 25%. Nehmen wir von 100% 25, haben wir nur noch 75%. Hälfte von 75 sind...
Kann keiner ausrechnen.
37, 5 oder sowas. Dann hast du plötzlich mit 37 irgendwas Prozent eine absolute Mehrheit. Das ist etwas, was vor nicht allzu langer Zeit realistisch als Ergebnis der CDU gewesen wäre. Und vor etwas längerer Zeit noch als Ergebnis der SPD für eine Alleinregierung. Die CDU hat ja mal fast an der Alleinregierung gekratzt unter Merkel. Dann hast du plötzlich ganz andere Koalitionsmöglichkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt in eine Situation kommen, wo wir sagen, oh, die SPD und die Grünen schmieren so ab, dass es vielleicht nicht mal für Schwarz-Rot und Schwarz-Grün reicht, dann wäre es eigentlich wünschenswert, möglichst alle anderen aus dem Parlament zu kicken.
Mhm.
Denn realistischerweise wird es keine Koalition CDU-SPD-Linke geben, sondern dann wird es eher CDU-SPD-Grüne geben. Und ich denke, nach den Erfahrungen mit der Ampel wollen wir lieber CDU-SPD oder CDU-Grüne als CDU-SPD-Grüne.
Ja, also lieber zwei als drei.
Mit einer alleinigen AfD-Opposition. So, das ist ein Argument, das dagegen spricht, die Linke zu wählen.
Ja.
Zur Zeit, nachdem wie es jetzt steht. Es könnte auch andersrum sein, dass man sagt, oh, sonst kriegt nachher die CDU eine absolute Mehrheit. So, oder muss mit der AfD oder was auch immer. Das andere ist jetzt die Frage, kriegt man sie rein und kann man dann was mit ihr anfangen? Und das wäre nur der Fall, wenn es eine Möglichkeit gibt für Rot-Rot-Grün.
Ja.
Was tatsächlich nach aktuellem Stand auch für mich, der das früher eher abgelehnt hat, eine wünschenswerte Koalition wäre.
Ja, weil die sich halt durch Sarah Wagenknecht von selbst, von den ganzen Wahnsinnigen befreit hat.
Sie haben sich von sehr vielen Wahnsinnigen befreit, was die Partei wählbarer macht. Und sie zeigen auch zurzeit, finde ich, ein ziemlich stabiles Auftreten,
ja,
was viele Themen angeht. Sie haben auch wirklich diesen ganzen Anti-Kriegs-, Anti-Ukraine, der ist immer noch da, aber da ist ja wirklich mit Wagenknecht viel abgewandert. Und in sozialen Themen regieren die ja auch in Deutschland hier und da völlig vernünftig mit und geräuschlos. Das heißt, eine rot-rot-grüne Mehrheit wäre dann super. Natürlich nicht so gut wieder wie rot-grün, weil ich wirklich gegen drei Parteienkoalitionen bin. Das ist einfach irgendwie nicht gut. Aber dazu wird es wohl kaum kommen. Also müssen wir rechnen. Wir hätten, sagen wir mal, die SPD berappelt sich noch ein bisschen und geht noch Richtung 20%. Die Grünen kommen so vielleicht dann auf 15, haben wir 35. Naja, wenn die Linke dann reinkommt mit 6, 7, 8%, dann und die anderen alle rausfliegen, dann sind wir schon wieder in der Nähe einer Mehrheit.
Mhm.
Das könnte ein Grund sein, die Linke zu wählen. Da muss man sich dann so ein bisschen die Zahlen vorher angucken, wie das aussieht, wenn man vor die Klammer gesetzt, taktisch strategisch wählen, ja, möchte. Ja, okay, das heißt, also, ich würde so ein bisschen vor der Wahl gucken, wie sind die letzten Umfragen, und wenn es keine Chance auf eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, aber eine Gefahr, dass es nicht für eine Zwei-Parteien-Koalition reicht, würde ich eher SPD oder Grüne dann wählen.
Du bist mein persönliches ChatGPT in politischen Fragen, danke dafür. Das hat mir geholfen, danke sehr. So, mit diesem Service-Hinweis, ihr dürft natürlich alle wählen, was ihr wollt. Das ist jedem Menschen selber überlassen, außer es ist die AfD oder die CDU.
Eigentlich muss man die FDP ja auch mitzählen.
Ja, die FDP. Also wirklich. Da muss ich, das, Entschuldigung. Das
Kleinpartei.
Muss ich,
das die muss FDP jetzt, ist eine deutsche Kleinpartei.
Muss ich jetzt nochmal ganz kurz, weil ich da eben schon dran denken musste, als du, woran, ach so, genau, als du bei Friedrich Merz dich so aufgeregt hast, dass er jetzt plötzlich diesen Vergleich mit in Schweinfurt hat die SPD auch mit der, ja, AfD für Kita-Plätze gestimmt. Kennst du Worldwide Wohnzimmer oder kennst du die Wolter-Zwillinge? Hast du von denen schon mal irgendwas mitbekommen?
Nee.
Es war viele Jahre lang eine erfolgreiche Internetshow. Mittlerweile sind sie exklusiv bei Join und das sind zwei, also ein Zwillingsbrüderpaar, die, das ist schwer zu erklären. Die sind sehr angezündet und sehr albern, aber auch witzig und schlagfertig, haben eine coole Dynamik und sind aber auch sehr anarchisch dabei. Also haben halt so eine Show gemacht, wo sie dann auch berühmte Menschen da hatten und haben die verschiedene Spiele gespielt. Und jetzt sind sie von Join gecastet und durch Joko und Klaas auch so ein bisschen nochmal bekannter geworden. Und aktuell haben die nacheinander jetzt Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner zu Gast gehabt. Heute ist die Folge mit Christian Lindner erschienen. Und naja, das ist halt wirklich sehr alberner YouTube-Humor-Talk. Und ich sag mal, die drei Kanzler, Christian Lindner ist kein Kanzlerkandidat, aber die drei Spitzenleute ihrer Parteien sind unterschiedlich souverän im Umgang mit solchen Menschen. Bei Olaf Scholz war es erstaunlich okay. Robert Habeck war halt Robert Habeck, das liegt dem. Und Christian Lindner nicht so. Dem liegt das, also weiß ich nicht. Die haben dann Fragen aus der Community gestellt und da war unter anderem die Frage da, sind Sie richtig stolz, sich so weit aus dem Fenster gelehnt zu haben, als Sie bei Ein Herz für Kinder 2000 Euro gespendet haben? Weil, das hast du mitbekommen, ne? Nee. Diese ganze Debatte, da gab es die große Spendengala für Kinder und dann ist erstmal Friedrich Merz unangenehm dadurch aufgefallen, als er gefragt wurde, wie viel er spendet. Und er sagte, für jedes Prozent, was die Union jetzt irgendwie gewählt wird am 23.02., gibt er irgendwie 100 Euro. Na, hören Sie mal, wenn wir 40% bekommen, sind das 4.000 Euro. 4.000 Euro sind ja wohl viel Geld. Der scheißreiche Ekelmann. Naja, das war schon mal unangenehm. Und offensichtlich hat Christian Lindner, das ist ein bisschen überschattet worden von der Friedrich-Merz-Geschichte, 2.000 Euro gespendet.
Ja.
Und dann hat Friedrich Merz konfrontiert mit dieser Frage erstmal ein langes Fass aufgemacht, dass er das ja unmöglich findet, über sowas überhaupt öffentlich zu reden, weil niemand weiß, was irgendjemand vielleicht noch privat ohne Öffentlichkeit spendet und irgendwie Gutes tut. Und das jetzt so in den Mittelpunkt zu stellen, das geht ja überhaupt nicht. Außerdem, ich verdiene 6.000 Euro, da sind 2.000 Euro ja schon einiges. Und also überhaupt das Thema, darüber zu reden, geht gar nicht. Und übrigens, Herr Klingbeil hat auch nur 500 Euro gespendet. Darüber hat auch keiner geredet. Und der merkt es nicht, dass er die lebende Ironiefalle geworden ist mittlerweile. Der arme, karikative Mann.
Oh.
Karikative.
Das war in dem Sinne sehr passend. Ja. In dem Fall ein gutes Wortspiel.
Ja, danke schön. Ja, das war witzig. Christian Lindner, arme Wurst.
Ich habe so ein Format gesehen, auf einen Döner mit. Da waren Merz, Habeck und Scholz vom WDR. Da haben sie so eine Dönerbude aufgebaut und dann haben sie es eigentlich irgendwie seltsam, ein Interview beim Essen zu machen, muss ich sagen. Und die ModeratorInnen haben das auch ein bisschen aggressiv und ins Wort fallend gemacht. Aber das war, da war, also wie du sagst, Habeck liegt sowas, einfach total.
Der kann
und
das.
Da war es auch so, dass Scholz erstaunlich, ich möchte sagen, sweet war. Wie er den Döner bestellt hat, worüber er geredet hat, wie er seine Gedanken formuliert hat, wie er sich zu der Ukraine und all den Sachen, das war genau das, was man sonst immer nicht so von ihm kriegt, wenn er in Talkshows sitzt, wo er dann immer seine drei vorbereiteten Sätze sagt. Da hat er einfach mal das erzählt und es war einfach, und da habe ich wirklich gedacht, bei allem Scheiß, den wir erleben mussten und all diesem ganzen Verfahren und Streit und Kack, einfach bin ich doch irgendwie froh, so ein angenehmen Menschen, der irgendwie einigermaßen bescheiden, also was heißt einigermaßen, der ist bescheiden. Das ist halt so, den da in dieser Position sitzen zu haben und wenn der dann mit diesen Leuten und diesen Sachen umgeht, das ist sehr wohltuend gewesen und da habe ich auch nochmal gedacht, oh Mist, warum können wir es nicht mal länger gut haben? Warum müssen immer die Trumps und die Merzes und die Arschlöcher der Welt kommen? Das habe ich doch irgendwie Trump mit Merzen schon mehrfach verglichen.
Hast du, aber ich habe dich auch auf die Pferde geführt. Okay, liebe Freunde und Freundinnen da draußen und alle dazwischen und außerhalb, wie
bitte
immer
geht
man sagen
vor
würde,
allen Dingen wählen.
Ja, bitte geht wählen.
Ey,
aber
wenn diesen Podcast hört und nicht wählen geht, dann hört bitte auf diesen Podcast.
Ja, das kann man sagen.
Wirklich, wirklich, ihr müsst jetzt alle ran an die Urne und ihr müsst eure Kreuze ordentlich machen.
Macht ordentliche Kreuze.
Und ich hätte bis vor einer Woche, war das vor einer Woche, bis Mitte letzten Monats gesagt, und wenn ihr die CDU wählen müsst, macht das, wenn es eure Meinung entspricht, aber jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr gesellschaftlich akzeptabel, die CDU zu wählen. Und auch nicht die CSU. Söder ist übrigens weg seitdem, ne? Hast du das schon mal gemerkt?
Ja.
Der
ja.
ist komplett weg.
Ja, der weiß halt auch nicht, was er jetzt macht. Aber ich glaube, das ist auch einfach wieder sein kluges PR-Gehirn, was sich da einschaltet. Er sagt, jetzt mache ich einfach nichts. Ich lasse erstmal diesen Sturm abschwächen.
Ja.
Wenn das wieder ein bisschen sicherer ist, traue ich mich wieder hervor und bewerte den Big M. Oder wie der heißt, der große McDonald's-Burger. Okay,
das liebe Söder.
Ja, der hat auch neulich
einen
Big Mac oder sowas bewertet.
Das
auch. Der macht doch so Foodblogger.
Ja, ich weiß, dass er so Foodblogger, das heißt doch Söder isst oder so. Und da gab es noch dieses tolle Ding, wo er irgendwie gesagt hat, das wurde mir heute angeboten. Und da war irgendwie so Brokkoli mit so rosanen Kartoffeln, wahrscheinlich Kartoffeln mit so ein bisschen rote Beete. Und dann hat er irgendwie Hut ab vor allen Leuten, die sowas essen.
Wenigstens sehr höflich. Okay, weißt du was? Wir müssen hier keine Pause machen. Wir in echt jetzt, machen jetzt eine Pause, aber wir nutzen diese Pause, um unseren neuen Jingle aus der letzten Folge einzuspielen, um danach direkt in die nächsten geschichtlichen Abgründe der Menschheitsgeschichte zu kommen.
Ich hab nicht verstanden, machen wir jetzt eine Pause oder nicht?
Wir machen eine. Aber wir machen jetzt nicht einen Pausenjingle, um danach dann in die Kategorie
einzuleiten. Nein, ich verstehe, jetzt verstehe das. Das heißt, wir drücken aber hier schon auf Pause.
Hier drücken
aber es gibt
Pause.
Nur einen Jingle.
Es gibt nur einen Jingle und zwar der neue für unsere neue Kategorie Geiles von früher oder wie sie heißt. Von ganz früher, glaube ich. Geiles von ganz früher.
Ich
das
war's.
Kommt jetzt gleich.
Es ist ein harter Bruch gleich.
Haben euch lieb.
Ihr wisst leider nicht, was früher geschah. Doch sorget euch nicht. Die Brüder sind da.
Das Geilste von ganz früher.
Hi, da
Hi.
Sind wir wieder. Die
Zurück.
Beiden Brüder.
Und ich würde sehr gern wissen, was so im Jahr 1000, 4000 vor Christus los war. Hast du irgendwelche Infos für mich dabei?
Ich habe heiße Infos in dieser noch recht jungen Kategorie der beleuchteten Brüder. Letzte Folge haben wir alles über das 5. Jahrtausend vor Christus erfahren. Und jetzt erfahren wir fast doppelt so viel über das 4. Jahrtausend vor Christus.
Wie unsere ZuhörerInnen weiß ich leider nicht, was früher war. Bitte sei als Bruder für mich da.
Du weißt nicht, was früher war. Das 5. Jahrtausend vor Christus war früher als das 4. Jahrtausend vor
unser
Christus.
Unser Jingle, der Text unseres Jingles. Ihr wisst alle nicht, was früher geschah. Okay. Ich gehöre jetzt
was zu dem. Was für ein geiler Diss das auch gewesen wäre gegen unsere ZuschauerInnen.
HörerInnen. Ja. Keiner schaut uns zu. Okay. Also. Doppelt so viel ist passiert. 4000 Jahre vor der Geburt unseres Heilands.
Ja, das heißt, wir sind jetzt 6.500 Jahre in der Vergangenheit. Das ist echt, echt lange.
Also so 6.500 bis 5.500
Jahre. Das sind viele Jahre. Genau. So ist es. Stand 4000 vor Christus leben etwa 7 Millionen Menschen auf diesem Planeten.
Oh, viel.
Das ist eine Menge. Ne? 7 Millionen Leute leben darum. Das ist immerhin so viel wie heute in Paraguay oder Kirgisistan leben, während in Niedersachsen heute 8 Millionen Menschen leben.
Die Frage, warum ist denn Joachim Telgenbüscher heute nicht hier? Ich würde so gerne wissen, woran man das errechnet, dass so lange, also da gab es noch keinen Zensus.
Ich weiß nicht, ob er dafür der Richtige ist. Ob er da nicht eher so ArchäologInnen oder so beschäftigt.
Der weiß das, glaube ich.
Radiokarbon-Methode und so weiter.
Ja, damit kennt er
sich aus. Aber haben die 8 Millionen Radiokarbon-Messungen, 7 Millionen?
Ja, vor allem, man kann darüber doch irgendwelche Aussagen über Gesteine und sowas, aber doch nicht über Menschenanzahl.
Ja, vielleicht ist es so eine Art Hochrechnung. Die gucken, wo waren so Siedlungen. Aber es ist wirklich seltsam, das stimmt.
Ja.
Eine gute Frage. Aber wir halten das mal fest, 7 Millionen, knapp weniger. Also wenn du Niedersachsen 1 Million wegschickst und den Rest so ein bisschen über den Erdball verschmierst, dann hast du ungefähr die Realität der damaligen Zeit. Nur, dass die Leute alle nicht so niedersächsisch gesprochen haben wahrscheinlich. Der Tschadsee.
Tschad.
Mhm.
In Afrika. Gehört das zum Land Tschad?
Ach, ich habe ihn gerade mit dem Aralsee verwechselt, weil der Aralsee einfach so groß ist und austrocknet. Aber der Tschadsee müsste wahrscheinlich. Stell mir bitte keine Fragen, die ich nicht beantworten kann. Oh Gott. Also sagen wir einfach mal, der Tschadsee liegt im Tschad. Ist irgendwie plausibel, aber ich vermute, damals lag er noch in einigen anderen Ländern. Denn mit 1 Million Quadratkilometern Ausdehnung ist er 440 Mal so groß wie heute.
440 Mal so groß?
440-fache Größe. Der Tschadsee.
Wie viel?
1 Million Quadratkilometer. Hamburg hat einen Durchmesser von, ich glaube, 420 Kilometern.
Quadratkilometer?
Nee, also, kann das sein? 420 Kilometer, nee, 42 Kilometer. 420 ist ein bisschen viel. Also 42 Kilometer in Hamburg. Ich glaube, Hamburg-München sind 800 Kilometer ungefähr.
Heute kann ich kurz dazu sagen, die geografische Lage des Tschadsees ist in Zentralafrika und zwar in den Ländern Kamerun, Tschad, Nigeria und Niger. Und er ist abflusslos.
Kann ich abflusslos?
Ja.
Ja, da sammelt sich einfach alles.
Aber offensichtlich ist viel abgeflossen in den letzten 6.500 Jahren.
440, also 1 Million Quadratkilometer, das ist 500.000 Kilometer mal 2 Kilometer.
Ja.
Also das wäre ein sehr schmaler See.
Ein sehr schmaler, sehr langer See.
Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass Deutschland 800 Kilometer, etwas mehr als 800 Kilometer lang ist, und jetzt hast du aber 500.000.
Was? Deutschland ist doch nicht 800 Kilometer? Doch.
Ja, Hamburg, München sind ungefähr 800 Kilometer.
Ja, okay.
Und jetzt aber nicht 800, sondern 500.000.
Ja, das ist viel.
Das ist einfach, das geht doch einmal um Globus rum, wenn du nur 2 Kilometer
breit bist. Ich glaube, Äquator hat so 480.000 Kilometer.
Das heißt, wenn der Tschadsee 2 Kilometer breit gewesen wäre, wäre er mehr als um den Äquator rumgewickelt. Mhm. Das ist doch unfassbar. Das ist ja halb Afrika gewesen.
Ja, was ist damit passiert?
Was haben da für Monster drin gewohnt?
Dürre?
Dürre kommen wir gleich zu.
Warum ist es nur ein See? Warum ist das nicht Meer damals gewesen?
Das war das Tschadmeer.
Das Tschadmeer. Es gab es noch 8 Wellenmeer.
Ein Binnenmeer. Aber hatte keinen Abfluss damals schon.
Doch, offenbar schon.
Offenbar.
Der, oder irgendjemand hat da diesen Trick gemacht mit so einem Schlauch da rein und dann kurz dran gesogen, bis es anfängt auszulaufen, wie wenn man Benzin klaut.
Ja.
Und das ist dann versehentlich in den Pazifik
so oder so. Wie das mir mal mit dem Pool hier passiert ist.
Ja, genau.
Ja. versehentlich in den Atlantik.
Versehentlich hat jemand einen Schlauch in den Schatzsee gestellt.
Der Atlantik war vorher nämlich ganz klein.
Okay.
So, das war damals so. Dann haben wir die ersten Siedlungen, die ersten menschlichen Siedlungen im heutigen Gebiet von Iran, der Beginn der iberischen Zivilisation, die sind aus Nordafrika, da so spanienmäßig, haben sich da...
War das auch noch zusammen?
Glaube ich nicht. Aber müssen ja von Nordafrika kommen, ja, im kleinen Bötchen und so.
Ja, die Segel waren ja schon erfunden, die wir in der letzten Folge erfahren haben, aber war ja auch ein paar hundert Jahre vorher, ne? Gab es ja noch die Verbindung zwischen Australien und Tasmanien, und Afrika und Europa waren ja auch auf jeden Fall mal verbunden.
Stand hier nichts zu der Trennung, ich weiß nicht, wann die stattgefunden hat. Keine Ahnung.
Sich aufgelöst haben.
Irgendwie sind die da hingekommen.
Vielleicht wird es mal wieder Zeit für ein Comeback.
Von wem?
Deutschland und Afrika müssen sich wieder zusammentun.
Oh, aber wenn die aneinander rammen, dann gibt es erstmal richtig viele Tote. So wie wenn Godzilla aus dem Meer kommt, dann verschieben sich, dann gibt es Erdspalten. Hat
Schätzing wieder was zu schreiben. Okay.
Ein Glück, das ist sein größtes Problem. Hat er nicht irgendwie eine ganz schlimme Erkrankung?
Frank Schätzing?
Ja.
Ich glaube nicht.
Also irgendein anderer Schriftsteller hat gerade seine unheilbare Krebserkrankung bekannt gegeben. Wer war denn das noch? Egal, ich dachte, Frank Schätzing hätte auch irgendwas gehabt. John Lightfoot. John Lightfoot hat im 17. Jahrhundert in Großbritannien als Pfarrer und College-Rektor gearbeitet.
College-Rektor.
Und der war der Ansicht, dass im Jahr 3929 das Schöpfungsjahr war.
Oh Mann.
Das ist noch ein bisschen bizarrer, als was wir in der letzten Folge von den Zeugen Jehovas gehört haben.
Naja, und von wie hieß das? Escher-Bibel? John Escher? Wie hieß der Typ?
Ja.
Der gesagt hat, die...
Escher-Lightfoot.
Escher-Lightfoot, so rum. Ja. Nee, Lightfoot war der von eben.
Nee, das ist John Lightfoot.
Die heißen beide Lightfoot? Willst du mich verarschen?
Nein, die heißen beide Lightfoot. Ich glaube, nein. James Escher war der Erzbischof von Armagh und das andere ist bestimmt John Lightfoot.
Ja.
Aber warum ist er jetzt ein paar hundert Jahre später am Start und sie haben gemeinsam einen Kalender? Manchmal ist es auch so, dass ich so Einträge finde, die sich dann an einer anderen Stelle so 700 Jahre später auch wiederfinden. Also die Datierungen sind
das
nicht
ist
so.
Wie im Alten Testament, wo die Leute alle 893 Jahre alt geworden sind und 46 Nachkommen gezeugt haben. Ja,
deswegen freue ich mich immer so auf exakte Daten hier. Ja. Es ist alles sehr ungefähr.
Vage.
Auf jeden Fall hat John Lightfoot gedacht, 3929 war das Schöpfungsjahr. Und der Hausesel wurde domestiziert.
Das gibt's doch gar nicht. Wo ist das hin?
Das stand da nicht, wo das hin war.
Ich möchte heute einen Esel zu Hause haben.
Ach, wo das hin ist?
Ja, aber wo hat sich denn der Trend hin entwickelt?
Ich glaube, der ist immer noch in so Hausesel. Peru und so.
Arnold Schwarzenegger hat einen.
Ja, stimmt.
Lady, glaube ich, heißt das Tier. Glaube ich.
Du hättest auch gerne Esel?
Esel sind mega cool. Ich bin großer Eselfreund.
Ich war auf dieser Alpaka-Farm letztes Jahr.
Alpaka sind keine Esel.
Nee, aber die sind auch cool.
Die sind auch cool, aber ich hätte auf jeden Fall lieber
einen
Esel als einen Alpaka.
Alpaka sind sehr weich und man kann sie schwer streicheln, weil sie so scheu sind. Esel kann man vielleicht besser mal anfangen.
Gerade wenn sie domestiziert sind.
Ja, das stimmt. Vielleicht müssen wir endlich mal die Alpakas domestizieren. Flachs wird zum ersten Mal angebaut und verarbeitet zu Leinen.
Was genau ist Flachs? Flachs, wenn du Flachs sagst, ne, kriege ich sofort einen heftigen Flashback zu, als ich 5 Jahre alt war oder so.
Ja.
Weil ich erinnere irgendeine Kindergeschichte mit dem Maulwurf. Du kennst den Maulwurf, ne?
Der jemand auf den Kopf machte?
Nee.
Oder Pitti Platsch?
Nee, einfach der Maulwurf.
Ach nee, Pauli, der Maulwurf.
Heißt er Pauli?
Es gibt auf jeden Fall einen Maulwurf, der Pauli heißt. Deswegen sagen manche St. Pauli-Fans, dass man zu St. Pauli nicht Pauli sagen darf, denn Pauli ist der Maulwurf.
Oh, okay. Das ist ein Quatsch.
Mhm. Elitäre Gatekeeper-Scheiße.
Jedenfalls, dieser Maulwurf hat in irgendeiner Geschichte das Bedürfnis oder den Auftrag, Flachs zu machen. Oder er braucht unbedingt Flachs. Und dann sucht er sich irgendwelche grünen Blätter und daraus macht er Flachs.
Ja.
Und das ist so tief in meiner tiefen Erinnerung drin.
Und du weißt nicht wie genau, was Flachs ist.
Ich weiß nicht genau, was
das ist. Das sind Pflanzenfasern meines Wissens.
Deswegen hat er auch die grüne Pflanze gesucht,
ja,
um daraus Flachs zu machen. Und daraus, wo und kann daraus man
war von Leinen.
Leinen?
Ja, Leinenhosen und Hemden und Gewänder.
Ah.
Und das war natürlich ein Gamechanger bei der Mode, der Industrie damals. Und,
wahrscheinlich hatte man vorher nur Lederkleidung und so. Ne?
Kommt, und Felle. Kommt daher kein Flachs auch? Macht kein Flachs?
Stimmt.
Aber warum soll man kein Flachs machen? Warum ist Flachs Unsinn?
Weil wir jetzt mittlerweile, es geht vielleicht für den Kapitalismus, mit selbst angebauten, nachwachsenden Rohstoffen Sachen anzuziehen.
Wir springen 100 Jahre ins Jahr 3900 vor Christus. Da gibt es nur eine ganz kurze Klimageschichte, nämlich den Beginn der Piora-Schwankung im Atlantik, der eine globale Abkühlung zur Folge hatte.
Bestimmt, weil der Tschadsee da reingeflossen ist.
Weil der Typ am Schlauch gesaugt hat. Wenn er so groß war, war es wahrscheinlich auch ein ganz kleiner Sprung nur zum Atlantik. Da braucht man gar nicht so einen langen. Vielleicht haben sie das mit so einem Schlauch aus Flachs gemacht.
ein Schlauch aus Flachs also und Segellein.
Die Erfindung des der Anbau von Flachs hat direkt zur Entwässerung des Tschadsees und damit zur Abkühlung des Atlantiks und damit, und das verstehe ich nicht ganz, zur Austrocknung der Sahara geführt. Die Abkühlung. Boah,
das können uns dein Papa jetzt erklären. Ne,
vielleicht Wärme hat mehr verdunstet und hat dann mehr Niederschläge gemacht und als es kälter wurde, ist weniger Meereswasser verdunstet, weniger Niederschläge. Irgendwie sowas.
Das machen wir auf Wiedervorlage, wenn dein Papa wieder zu Besuch ist.
Bis dahin war die Sahara eine Savanne und keine Wüste.
Ja.
Und hatte eine richtige Bevölkerung. Ein paar der 7 Millionen Leute haben auch in der Savanne namens Sahara gelebt. Und die sind dann von der Trockenheit vertrieben worden und Richtung Niltal abgewandert. Der Nil, der floss noch viel. Und deswegen ist der Nil auch so reich wahrscheinlich bevölkert.
Eine Lebensader.
Dann beginnt nämlich, kommt gleich, ist ein geiler Continuation in der Story, beginnt die ganze Geschichte mit Ägypten und dem Ägyptischen Reich.
Guck mal, damals.
Möglicherweise hat das alles auf diesen Typen mit dem Flachsschlauch zurückzuführen.
Der Mensch mit dem größten Einfluss auf das Weltgeschehen aller Zeiten. Daran sieht man mal, damals haben die Menschen noch auf Naturveränderungen reagiert und heute verändern die Menschen die Natur.
Ja, ist auch okay. Jetzt sind wir mal dran.
Aber der Tschadsee-Sauger hat eigentlich die Natur von sich aus zuerst verändert. Also der Mensch hat angefangen, zumindest in unserem Kanon.
Ja. Okay. Ich finde das auch passend, dass das, weil das ja über mehrere Jahrtausende geht. Es dauert ja ein bisschen, bis der Tschadsee durch den Schlauch geflossen ist mit 1 Million Quadratkilometer. Vielleicht war der sehr flach.
Meinst du?
Ja, ist ja jetzt auch kein Krater.
Das ist wie so eine Pfütze, die Tschadpfütze, wurde sie auch spöttisch genannt damals.
Da ist man so zum Knöchelabkühlen immer hingelaufen.
Eine Million Quadratkilometer nur Knöchelabkühlen. Okay.
So, und wie heißt das, wenn die eine Savanne zur Wüste wird?
Versteppung.
Nee, dann wird es zu einer Steppe.
Achso, Verwüstung.
Nicht schlecht, aber ist schon besetzt. Es gibt ein noch schöneres Wort. Desertifikation.
Ah, hübsch.
Steht hier. Hübsch.
Das steht wirklich hübsch in deinen Notizen.
Ja. 3800 vor Christus. Jetzt glauben endlich auch die Jüdinnen, dass die Welt erschaffen wurde. Und zwar am 25. Elul? Ich dachte, es wäre der Elul, aber Elul ist, glaube ich, der Monat. Lull. Der 25. Elul 3761 vor Christus. Und jetzt hat sich mir so ein bisschen die Frage gestellt, was die glauben, was Gott sich jetzt dabei gedacht hat. Also entweder haben die ihren Kalender sonderbar ausgerichtet und nicht an der Schöpfung ausgerichtet, könnte sein. Oder es gab den Kalender unabhängig von den Menschen. Und Gott hat die Welt am 25. Elul geschaffen und nicht am 1.
Also Kalender sind, glaube ich, generell sehr unzuverlässige Geschichtsquellen, wenn man irgendwie Fakten möchte. Ich habe gerade neulich erst gelernt, dass bei der Französischen Revolution, nachdem die erfolgreich verlaufen ist, die wieder bei Null haben, also Null angefangen haben für, keine Ahnung, 9 Jahre und dann irgendwie festgestellt haben, ist irgendwie nicht so gut.
Nicht so gut.
Hilft uns nicht viel weiter und dann sind sie doch wieder zum alten Modus zurückgekehrt.
Ah, ich habe neulich auch irgendeine Reportage gesehen oder eine Dokumentation, wo es darum ging, dass bestimmte Daten nachträglich verändert werden mussten.
Wie bei Jesus Geburt?
Weil sie, ja, das ist auch, Jesus wurde 4 nach Christus geboren oder so.
Ja, ne? Und im Sommer. Also.
Weihnachten im Sommer.
Ja.
Ja, und 4 Jahre nach Christus Geburt wurde Jesus geboren. Das kommt bestimmt auch, wenn wir so weit sind. Nee, da war das irgendwie so, dass sie, das hatte was mit Astronomie zu tun. Die konnten, genau. Es war nämlich aufgezeichnet, dass eine Sonnenfinsternis dann und dann da und da war. Und das stimmte aber nicht überall. Die Sonnenfinsternis war, das ist ja, die Astronomie lügt nicht. Du kannst ja anhand der Sterne richtig gut nachverfolgen, weil das alles so, wann genau die letzte Sonnenfinsternis war. Und daran konnten sie ablesen, dass die ganz woanders war. Also das war irgend so eine Geschichte, dass sie halt die Aufzeichnung sich mit den Daten widersprochen haben und sie deswegen nachträglich Kritik am Kalender äußern konnten und das anpassen konnten.
Geil, wenn Wissenschaften sich so vermengen.
Ja.
Das gefällt
interdisziplinäre mir. Interdisziplinäre
Narität. Ja.
Also, der Elul ist auch nicht ist auch noch der 12. und letzte Monat des jüdischen Kalenders und ist in der Zeit von August bis September. Also der jüdische Kalender hört zwischen August und September auf, ist der letzte Monat und Gott hat an einem schönen Spätsommertag,
an dem
schon 11 Monate und 24 Tage des Jahres vergangen war, hat er sich gelangweilt in den Kalender geschaut und gedacht, jetzt wird Zeit, das Universum zu
erschaffen. Ich muss mal wieder was machen, zu lange prokrastinieren.
Ja. Und also nach jüdischem Kalender ist gerade alles...
Schatzsee in den Atlantik einfließen
ist lassen. Alles nicht passiert.
Ist alles nicht
passiert. Das Universum wurde erst geschaffen.
Ach, das ist alles erst, okay.
Also der jüdische Kalender sagt, dass alles, was ich bisher gesagt habe, ist eine Lüge.
Was sagen denn eigentlich Religionen generell, wenn man fragt, was war denn vor der Schöpfung?
Nix. Nur Gott hat sich gelangweilt.
Aber Gott war schon da?
Ich glaube, der war da im Nichts. Ich glaube, der hat einfach nur gespürt, die Stille.
Okay.
Und irgendwann.
Meditiert.
Ich weiß auch nicht, wie lange, weil es gab ja eigentlich auch keine Zeit.
Ja, gar keine Zeit, ne?
Oh, stell dir das mal vor.
Es gab ja wirklich keine Zeit.
Ja, es gibt keine Zeit, weil es keine Veränderung gibt.
Ist ja kein religiöses Konstrukt Zeit, sondern wissenschaftlich, physikalisch, es gab ja irgendwann mal keine Zeit.
Ja, weil Zeit nur die Veränderung zwischen zwei Zuständen ist.
Ja.
Ne? Und jetzt gibt es keine Zeit, stell dir vor, du bist Gott, es gibt keine Zeit und dann schaffst du Zeit.
Ja.
Was das für einen krassen Impact auf dein Leben hat.
Der war auf jeden Fall sehr kreativ.
Also super kreativ, super Zeit Fantasie. Zu erfinden, wenn es keine Zeit gibt.
Und Prozent hat er auch erfunden. Um nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen. Okay.
Und Esel.
Weiter geht's. Prozent, Zeit und Esel. Er ist wirklich geil, mächtige.
So heißt dein erstes Album. Was bisher geschah. So, dann weiß ich nicht, warum das steht. Es gab ein heftiges Erdbeben auf Zypern, einfach nur um nochmal zu sagen, sowas gab es da auch schon. Hat aber damals noch nicht so viele Leute
betroffen. 17 Menschen starben, die Hälfte der Bevölkerung musste und, leider.
Cool, gute Nachrichten, in China wird die Pinselmalerei erfunden.
Das ist cool.
In China wurde so viel erfunden. Und warum, die haben so eine tolle Historie, warum stehen sie da, wo
die
sie
haben stehen? Erst
können, Esel. Stell dir mal vor, China wäre so ein richtig geiles, demokratisches, ja. Kulturell ausgeprägtes eine Großmacht.
Vielleicht können wir am Beispiel China sehen, wo unsere Reise hingeht, vielleicht. Weil die einfach schon viel länger Entwicklung schon durchmachen. Wir haben schon ganz viel ausprobiert und sind jetzt da gelandet, wo sie jetzt sind. Wie kann es sein? Also Kunst gab es sicherlich immer schon. Wir haben über Höhlenmalerei gesprochen. Wie kann es sein, dass der Pinsel erfunden wird, nachdem Esel domestiziert werden? Das heißt, also die haben vorher ja auch schon den Zackenflug oder wie das Ding hieß, Hakenflug.
Säge.
Haben da halt Tiere vorgespannt, die hatten viel mit Tieren zu tun.
Die haben ohne diesen Eselschwanz die ganze Zeit vor sich Baume gesehen und sind nicht auf die Idee gekommen, dem mal Farbe zu dunkeln.
Ja, das kann wohl nicht wahr sein.
Das kann nicht wahr sein.
Na gut.
Aber Pinselmalerei.
Wahrscheinlich hat der Mensch auch nicht verdient zu überleben. Weiter geht's.
Ich finde, wir haben es weit gebracht.
Ja. So. In komischen Abfolgen.
Jetzt kommt 200 Jahre nichts, außer 100 Jahre Dürre im Ägäisraum.
100 Jahre
Dürre. Griechenland und die Türkei versteppen und desertifizieren sich bis zum geht nicht mehr. 100-jährige Dürre. Das wäre heute ein richtiges Problem. Damals haben die das weggelacht.
Ich würde es anders worden. Das ist bald ein richtiges Problem.
Jetzt sind wir deswegen schon in der Mitte des Jahrtausends, 3500 vor Christus. Der erste Zoo wird gegründet.
Ach nee. Wirklich?
Ja.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Erst die Pinsel in China, jetzt in Ägypten. Ne? Die hauen ab von der Sahara, gehen zum Nil, sagen, jetzt bauen wir einen Zoo.
Aber zeigen die da irgendwie nur Kamele und Dromedare? Oder haben die mit ihren Segelschiffen auch aus anderen Ländern da Tiere
hingefahren? Koala-Bär oder?
Ja, oder?
Ein Hund.
Ein Esel. Okay.
Also seit 5.500 Jahren kann man in den Zoo gehen.
Mhm.
Ist eine beliebte Freizeitaktivität für Jung und Alt.
Und jetzt sind wir gerade an dem Punkt in der geschichtlichen Entwicklung, wo darüber nachgedacht wird, ob man Zoos nicht vielleicht abschaffen sollte.
Ja.
Also, das ist auch interessant.
5.500 Jahre hat's gedauert.
Ja, also wirklich eine sehr, sehr, sehr traditionsreiche Erfolgsgeschichte, muss man sagen.
Und wie viele Sachen haben so lange überdauert?
Und jetzt leben wir zufällig in der Zeit Tanz.
Da kommt auch noch, ich glaube, im nächsten Jahrtausend kommt eine ganz tolle Story, die kommt in der nächsten Folge. Ich habe schon ein bisschen angefangen, bin aber noch nicht fertig.
Cool.
Ja, du, völlig richtig. Also, Zoo geht jetzt klar in Ägypten. Jetzt gibt es den ersten Nachweis eines organisierten Krieges. Hurra, Fortschritt. Eines
organisierten Krieges. Auch ja. Interessant, wo da die Definitionsgrenzen sind.
Ja, also es gab wahrscheinlich vorher schon so Massenschlachten, wo sich einfach so
alle auf die Schnauze
Truppen gegenseitig haben. Verprügelt haben. In Mesopotamien, im heutigen Syrien, an der Grenze zum Irak und der Türkei, wurde die Stadt Tel Hamukar durch Belagerung und Eroberung zerstört.
Deswegen die befestigten Städte. Ja. Die haben das schon vorausgeahnt.
Die wussten, da braucht sich was zusammen.
Ja.
Und in Tel Hamukar hat man das nicht so ernst genommen. Da hat man sagen, ja, das ist ein Trend, der geht
wieder. Die war doch nicht so weit.
Schön fand ich auch die Formulierung, dass die durch Eroberung zerstört wurden. Da haben die Eroberer irgendwas falsch gemacht.
Wusstest du, als Napoleon in Moskau eingaloppiert ist, haben die Moskau und den Kreml angezündet? Also nicht die Franzosen, sondern die Russen?
Nee, das wusste ich nicht. Warum?
Weil die wussten, dass der kommt und keinen Bock hatten, dass der jetzt hier... Die waren bereit, Moskau komplett zu... Waren damals wohl nicht Hauptstadt, aber den Kreml gab es schon.
Ja.
Und dort drin hat Napoleon übernachtet und ist davon aufgewacht oder geweckt worden, weil es dort gebrannt hat.
Oh.
Das halt rechnen oder Kontrolle bekommen.
Das zeigt auch ein bisschen was über sein Ego aus, ne? Dass er da drin übernachtet.
Ja.
Vielleicht war es auch strategisch sinnvoll, war wahrscheinlich gut gesichert und nicht gut genug gegen Feuer, aber Brandstiftung, aber gut.
Ja, die ganze Stadt wurde angezündet. Okay.
Wie Rom. In Kasachstan werden Pferde gemolken.
Und hat man festgestellt, geht nicht so gut.
Ja, offensichtlich. Ich habe, dass ich das gelesen habe, dachte ich, warum nicht immer noch?
Ja, weil nicht so ertragreich. Ja. Aber Kühe kannten die schon. Oder kommt das noch in zwei Folgen, ja, 2000 vor Christus?
Das so weit bin ich noch nicht.
Okay.
Von Kühen habe ich noch nichts gesehen.
Okay. Pferde gemolken. Das ist überliefert.
Ja.
Warum?
Naja, es gab wahrscheinlich irgendeine Zeichnung.
Ich habe
wo irgendwie mal so ein Pferd hockte.
Ich habe versucht, ein Pferd zu melken. Es hat nicht funktioniert. Zack, Wikipedia. 5.500 Jahre später, 6.5.
Also man merkt, das muss ich nochmal wiederholen. Aber wirklich, in ganz vielen Sachen, das ist halt irgendein, ne, irgendein historischer Fund und dann zack, bist du drin. Im allgemeinen Wissen. Die Sumerer entwickeln im heutigen Irak ein Schriftsystem, das die Historisierung von Ereignissen ermöglicht. Das ist ein Gamechanger. Das
absolut.
Aber jetzt hören wir wahrscheinlich sehr viel über die Sumerer.
Deswegen ist der Artikel auch doppelt so lang wie der aus dem Jahrtausend davor.
Ja, die werden natürlich immer länger und irgendwann wird auch nicht mehr in Jahrhunderten, sondern in Jahrzehnten und dann kommen einzelne Jahre und so weiter. Wir werden uns im Laufe, im Rennen auf die Gegenwart werden wir immer langsamer werden. Ägypten entwickelt die Hieroglyphen.
Mhm.
Krass. Also, ne, was man denkt auch, Hieroglyphen sind ungefähr das Älteste, was es gibt auf der Welt, aber das ist schon eine ganze Menge vorher passiert.
Ich habe gerade neulich gelesen, Kleopatra
hat
näher an der Erfindung des iPhones gelebt, als am Bau der Pyramiden.
Krass.
Das ist krass,
wirklich
oder?
Wirklich krass.
Ja, das war unter
der Überschrift. Und wir sind noch weit weg vom Bau der Pyramiden hier.
Fakten, die dein Zeitgefühl kaputt machen.
Und wir sind hier noch lange nicht bei den Pyramiden.
Ja.
Da kommen erst die Hieroglyphen, da haben die wahrscheinlich irgendwann mal so... Geil, das bauen wir. Wenn ich das malen kann, kann ich das auch bauen. Und in Amerika wird Baumwolle angebaut. Da kriegt der Flachs Konkurrenz.
In Amerika. Das heißt, es waren natürlich die amerikanischen UreinwohnerInnen, die das gemacht haben.
Ja.
Das hat man rausgefunden, indem man erstmal das ganze Land
erobert hat.
Erobert
Zerstörung durch Eroberung.
Ja, genau. Auch ein schönes Beispiel dafür. Und dann muss es da irgendwelche Aufzeichnungen gegeben haben, die...
Ja, es gibt manchmal so Funde, dass irgendwas eingeschlossen ist. Es stand auch an irgendeinem Artikel, dass irgendwelche Stoffteile oder ja, irgendwelche... Ja,
wie bei Jurassic Park wahrscheinlich.
Und dann Radiokarbonmethode immer.
Ja, und Bernstein.
Radiokarbonmethode und Bernstein. Da wurde Baumwolle im Bernstein eingeschlossen. 3400 vor Christus kommt Fuxi, oder Fuxi, wie ihn seine Freunde genannt haben. Fuxi. Jetzt kommen wir endlich mal zu Personen. Denn Fuxi, war der erste chinesische Kaiser.
Hm.
Der sieht man jetzt auch mal, das von wegen, das ist immer Ägypten, Rom, also
Griechenland
Rom, Ägypten, aber die Chinesen.
Die haben uns weit was vorausgehabt.
Alter, mit Pinseln gemalt und einen Kaiser gekrönt. Das ist alles, was sie gemacht haben. Der wird 3322 vor Christus
Reis geboren. Angebaut. Die haben noch angefangen mit Reisanbau, haben wir in der letzten Folge erfahren.
Ja.
Also erster Reis, dann die Pinsel, dann der Kaiser.
Also China ist echt alt. Und Ötzi lebt frühestens.
Das
ist der Zeitpunkt, an dem Ötzi frühestens gelebt hat.
Mhm.
Guck mal, er da drüben in China, ein krasser Kaiser mit Prunk und er versucht da irgendwie in den Bergen zu überleben.
Erfolglos.
Richtig geil, nicht sehr erfolglos. Also das,
er das Überleben,
ja, aber worin er sehr erfolgreich war, wirklich erstaunlich. Bei der Liste der wichtigsten Personen des Jahrtausends ist Ötzi auf Platz 1.
Wow.
Also ich weiß nicht, ob es gerankt ist, aber er scheint ganz oben.
Ja, na klar.
Vor den ganzen ägyptischen Herrschern und indischen Gottheiten. Die kommen da auch auf der Liste.
Die indische Gottheit Ötzi hat da gelebt?
Über, ja, nach der indischen Vorstellung wohl schon. Vielleicht waren das, sind das auch Ötzi, historische Figuren
Ötzi
gewesen.
Ötzi schlägt auch die Götter.
Ötzi schlägt die Götter
Ötzi
und die
Kratos. Ägyptischen
Herrscher. Darunter steht normale Kartoffel auf der Eins.
War das ein Österreicher, Ötzi? Weiß man das?
Klingt so, ne?
Ja, weil das Ö am Anfang steht. Ja,
weil das Ö am Anfang steht und weil im Ötztal war, was wahrscheinlich in Österreich ist, aber genau.
Weil das Ö am Anfang steht, ich weiß es auch nicht, okay.
Also man weiß es schon.
Aber das muss man, wer wird denn wohl, was glaubst du, wer wird denn auf Platz 1 der bekanntesten Persönlichkeiten des zwischen 1000 und 2000 sein?
Hitler?
Meinst du wirklich Hitler?
Er steht nicht bei Wikipedia auf 1. Ich glaube nicht, dass Wikipedia einen Eintrag der bekanntesten Persönlichkeiten des Jahrtausends...
Und vor allem nicht gerankt.
Das, nee, auch vor allem nicht
gerankt.
Wenn
er alphabetisch. Gerankt, ja,
aber genau. Ötzi offensichtlich nicht alphabetisch. Das Alphabet fängt nicht mit Ö an. Da waren schon einige drauf. Jetzt kommt 3300 vor Christus. Wir haben eine drastische Klimaveränderung. Die Sahara ist inzwischen eine komplette Wüste. Die Desertifikation ist abgeschlossen. Wir haben ganz krass trockene Wachstumsbedingungen an Bäumen in Europa, die man anhand der Baumringe sehen kann. Und wir haben die Methanwerte im Eis.
Es gibt keine Bäume in Europa, die 6000 Jahre alt sind, oder was?
Doch.
6000 Jahre
also
alte Bäume?
In den USA gibt es sie auf jeden Fall. Und du findest ja vielleicht auch alte Bäume, also alte Baumreste, die irgendwo eingeschlossen sind, die du wiederum zurückdatieren kannst, wann sie gestorben sind. Und dann kannst du vielleicht, stelle ich mir so vor, keine Ahnung.
Könnte sein.
Aber zu den Bäumen kommen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob noch in dieser Folge. Doch, in dieser Folge schon.
Die aber vor allem in der nächsten Folge.
Die sozialen Meister sind heftig, die sind super krass. So, jetzt haben wir die Methanwerte auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten im Eis. Also ganz viel Klima verändert sich.
Also Moment, ganz viel Methan ist in Eis eingeschlossen.
Ja, weiß nicht, die Methanwerte sind auf dem niedrigsten Stand. Das heißt sehr wenig, ne? Weil das freigesetzt wurde.
Nee, ich würde vermuten, der Luft war so wenig, weil so viel Eis drin war.
Nee, die Methanwerte im Eis
sind. Ach, im Eis sind sie auf dem niedrigen Stand, okay.
Und jetzt beginnt die nullte Dynastie in Ägypten. Die hatten vor der ersten Dynastie noch eine.
Aha.
Die haben mit der nullten angefangen. Und da waren so coole Typen wie Pen-Abu, Pehor, Hedjuhor und Skorpion der Erste.
Geil.
Das sind nur einige der legendären Herrscher, die damals regiert haben. Und Krishna, Avatar und Vishnus, die indischen Gottheiten.
Vishnu, das ist dieser Elefantenkopfmann.
Ja. Nee, ist das Frau. Der Elefantenkopfmann?
Ich glaube, ja, Vishnu ist, glaube ich, Elefantenkopf. Und Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, genau. Das sind ja Gottheiten, wie bekannt, aber die wurden irgendwann zwischen dem 19. und 21. Juli 3228 vor Christus geboren.
Geboren, okay.
Also entweder sind das wirklich, ich habe jetzt die Artikel nicht durchgelesen, entweder sind es wirklich historische Figuren, die zu Gottheiten erhoben wurden.
So wie Buddha, oder? War Buddha Siddhartha-mäßig?
Und vielleicht so ein bisschen, die ägyptischen Herrscher wurden ja später auch in göttliche Ränge gehoben.
Ja.
Und vielleicht haben sie die dann so mit elefantenmäßig dargestellt, weil die entsprechend, weiß ich nicht. Aber ich finde komisch, dass die drei innerhalb von 3 Tagen geboren wurden. Zwischen dem 19. und 21. Juli wurden einfach mal 3 Götter geboren.
Zufälle gibt's.
3200 vor Christus, am 11. August 3114 beginnt die Maya-Kultur mit der sogenannten langen Zählung. Denn die bisherigen Kalender haben sich zu schnell wiederholt. Also die waren dann, die konnten nicht weiterzählen irgendwie, sondern das war dann so Circle-mäßig. Also die haben wieder von vorne angefangen.
Mhm.
Und dann hatten die irgendwann das Problem, dass sie mit demselben Datum 2 verschiedene Zeitpunkte beschrieben haben. Dann haben sie gedacht, wir brauchen eine lange Zählung. Und zwar vor allen Dingen, um astronomische Berechnungen durchzuführen. Die wollten nämlich das auch schon verstehen.
Aber warum denn nicht von Anfang an fortlaufend? Warum denn?
Ging wohl nicht mit ihrem Kalender.
Das ging nicht mit dem Kalender. Das ist doch Quatsch. Das geht auch mit unserem Kalender auch nur, weil wir einfach eine Zahl.
Das war vielleicht nicht mit Zahlen oder so. Das war eher so ein Monatssystem. Die hatten halt Namen für bestimmte Zyklen und die sind wiedergekehrt. War wie so ein
Kreis. Die haben nicht weit in die Zukunft gedacht. So wie Menschen, die heutzutage CDU wählen.
Chinesische Horoskop oder wie das heißt.
Ja, die Tierkreiszeichen.
So genau. Also ich glaube, so ist das gewesen. Ich habe mir da angefangen reinzulesen, weil ich diese Frage antizipiert habe, aber ich konnte es nicht befriedigend genug oder präzise pointiert auf den Punkt. Das erste Datum der Langzählung ist Nullter, 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 Nullter.
Okay.
Da haben sie.
Folgerichtig.
Super gut.
Jetzt fangen wir mal clean slate mäßig. Ja. Alles davor erstmal weg.
Mach noch eine Ziffer. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Alter, da können wir bis ins nächste. Ja, egal.
Wir müssen so lange zählen, bis es geht.
Ja.
Ja, okay. Eins hätte auch gereicht, aber gut.
Das haben die, ich habe geschrieben, das haben die klüger gemacht als Gott im jüdischen Glauben. Ja, am 24. irgendwas. So, jetzt 3100, letztes Jahrhundert vor, bevor wir enden. Die Stonehenge-Anlage wird in ihrer ersten Form errichtet. So alt ist die.
In ihrer ersten Form, wie sah die aus?
Ein Wall und ein Graben.
Ein Wall und ein Graben?
Ja, die haben einfach Erde ausgehoben und aufgeschüttet. Und das, wow.
Aber
das,
wo war jetzt der Stone-Anteil?
Noch nicht da. Das hieß wahrscheinlich damals noch nicht Stonehenge.
Ah, okay.
Man weiß, es ist ja so ein Mysterium, ne, was da genau mitgemacht ist.
Deswegen dachte ich, es wäre spannend, jetzt da tiefergehende Informationen zu bekommen.
Es kommt immer wieder. Es gibt dann irgendwie umstrittene Phasen, wo man nicht so genau weiß. Dann begann wahrscheinlich eine weitere Konstruktionsphase, hunderte Jahre später da nochmal. Diese ganzen Zwischenschritte habe ich ausgelassen. Aber hier, man kann nicht sagen, dass der Grundstein gelegt wurde, aber der Grundwall wurde gelegt. Die haben da einfach gebuddelt. Und zack, heftig bekannt über Jahrtausende.
Na, der Hawaii jetzt noch nicht. Die Steine spielen eine wesentliche Rolle bei der langjährigen Bekanntheit.
Jetzt gibt es das erste unzweifelhaft in sumerisch geschriebene Dokument. Und in Ägypten schreibt man auf Speckstein. Und jetzt gibt es die neu gebildeten ägyptischen Königreiche Unter- und Oberägypten. Und die Herrscher dieser beiden Königreiche lassen sich in Mastabas begraben. Das sind die Vorläufer von Pyramiden. Ich wusste nicht, dass es Vorläufer gab. Das sind im Grunde Pyramiden ohne Spitze. Das ist also einfach so ein Steinhügel, der oben ein Flachdach hat.
Aber unten ist er breiter als ja, da, wo das Flachdach ist. Ja, es geht
so ein bisschen so wie so ein Trapez. So.
Ja, ja, okay. Wie hießen die?
Mastabas.
Mastabas. Vorläufer der Pyramiden, okay. Mhm.
Und, Achtung, der älteste noch lebende Baum der Welt beginnt in den White Mountains in Kalifornien zu wachsen.
Wann sind wir? Welches Jahr?
3100 vor Christus.
Also es gibt jetzt gerade...
Ein 5.500 Jahre alten Baum.
Das ist ja verrückt.
5000 Jahre alten Baum, ja.
Das ist ja verrückt. Das ist crazy.
Das ist wirklich crazy. Und Ötzi stirbt, spätestens jetzt. Also frühestens war er da geboren, wo ich gesagt habe, jetzt ist er spätestens tot. Irgendwann dazwischen hat er gelebt. Jetzt habe ich nur noch ein ganz paar sonstige Sachen, die wieder passiert sind, die nicht so richtig zuzuordnen waren. Der Meeresspiegel erreicht irgendwann in diesem Jahrtausend sein heutiges Niveau. 120 bis 130 Meter über dem Minimum aus der Würmkaltzeit. Also er ist jetzt 130 Meter höher, als er mal niedrigstens war.
Aber... Warte mal, er hat vor 5000 Jahren das jetzige Niveau erreicht.
Ja.
Und wir reden aktuell darüber, dass es in absehbarer Zeit so sein kann, dass durch die Klimaerwärmung der Meeresspiegel signifikant steigt, dass Holland zum Beispiel weg ist.
Ja, das reden wir immer von so 1-2 Metern, ne?
Ja, genau.
Ja.
Die wohl in den nächsten, jetzt 100, 150 Jahren erreicht sein können.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch schon wieder eine krasse Nummer, genau wie mit den Zoos. Dass wir leben einfach in einer sehr dynamischen Zeit.
Das stimmt, aber man muss auch sagen, 1-2 Meter im Vergleich zu 120 bis 130 Metern,
das ist schon sehr exorbitant. Also, aber
da müssen die Leute echt weggelaufen sein.
5000 Jahre Stabilität und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo es in sehr absehbarer Zeit die Stabilität
ist. Der Mensch ist ja schon gestiegen. Ja, aber wahrscheinlich gab es so gewisse Schwankungen zwischendurch auch noch, aber um und bei. Und jetzt haben wir schon ein merkbares, das sieht man ja auch immer in diesem krassen Diagramm, wie das dann am Ende raus hochgeht. Jetzt wissen wir auch warum, 120 bis 130 Meter, das ist genau ein Quadratkilometer, eine Million Quadratkilometer
Tschadsee.
Die diese 130 Meter Meeresanstieg zu verantworten haben. Die globalen Temperaturen, da bist du wieder beim selben Thema, waren damals ungefähr wie 1961 bis 1990. Und in West- und Mitteleuropa setzen sich die Buchen gegen die Ulm und Linden durch. Da haben die Bäume Krieg geführt.
Survival of the fittest.
Ja, Ulm und Linden weg, Buchen kommen.
Sidetrack muss ich ganz kurz machen, weil es so gut passt. Ich hatte mir vor wenigen Tagen die Frage gestellt, warum sind Kartoffeln eigentlich nicht giftig? Mhm. Survival of the fittest mäßig. Sind sie?
Naja, also die sind nicht giftig, aber wenn du die, also man kann sie nicht roh essen und sobald die anfangen zu sprießen, entwickeln
ja,
die.
Ja, dann ja. Aber ich glaube, wenn der Mensch nicht eingegriffen hätte, wären solche Dinge irgendwann giftig geworden, weil natürlich giftige Pflanzen nicht gegessen werden und wachsen können.
Ja, aber jetzt überleg mal, dadurch, dass man die Kartoffel isst, wie viele Kartoffelpflanzen es heute
gibt. Das weiß doch die einzelne Kartoffel nicht.
Ich glaube, die sind smart. Das ist deren Plan gewesen. Wir haben gesagt, wir machen uns so genießbar, dass die Menschen abhängig von uns werden. Und dann gibt es so viele von uns. Und dann wachen wir alle auf und übernehmen die Beherrschaft.
Jörg Hirt, mein guter Freund aus der Schulzeit, hat mir irgendwann mal so wirklich völlig überzeugt, versucht klarzumachen, dass Kartoffeln ein IQ von 4 haben. Und ich habe immer gefragt, was heißt das? Und wie stellt man das fest? Und was kann man damit anfangen? Also warum misst man den IQ von der Kartoffel? Vielleicht. Und mit welchem Test?
Vielleicht packt man da so Anoden und Kathoden rein und dann merkt man, da ist irgendwie eine Spannung.
Ja, aber das ist doch kein IQ.
Vielleicht
das ist elektrische Spannung. Vielleicht stimmt. Beim IQ-Test muss man so Formen und Zahlenfolgen und sowas vervollständigen. Wie kann man denn
vielleicht der Kartoffel
einen IQ von 4 dazu schreiben? Und der war richtig echt ernsthaft davon überzeugt und ich habe ihn nicht davon abbringen können.
Statistische Unschärfe. Könnte zwischen -4 und +4 könnte sein. Wahrscheinlich 0.
Null.
Aber wir wollen uns da nicht festlegen.
-4 IQ. Hier so.
Okay. Jetzt habe ich nur noch 2 Sachen, die sind nicht so interessant. Silber wird als Nebenprodukt der Bleigewinnung entdeckt und auch Zinn ist inzwischen bekannt. Und die letzte Nachricht ist, in Indien wird das Haushuhn domestiziert. Also eigentlich muss man sagen, das Huhn wird domestiziert und dadurch zum Haushuhn gemacht.
Also ein sehr früher Benny.
Ja.
Der früheste Benny.
Und da kamen auch dann irgendwie bald die ersten Hühnerdiebe um die Ecke.
Na klar.
Ja, das ist unsere Reise in die Vergangenheit gewesen. Wie hat es dir diese Woche gefallen?
Hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich sehe gerade ein bisschen erschreckend, dass das 36 Minuten gedauert hat, aber... Es kam mir nicht ansatzweise so lange vor und ich hoffe, das ist beim Hören genauso wie beim Teilnehmen des Gesprächs.
Vielleicht schneidest du das einfach an den Anfang der Folge, damit die Leute nicht von den ganzen
Das schreibe ich in den Text.
Das liest doch keiner. Lest ihr den Text? Schreibt uns.
Ich fange an mit Achtung, Doppelpunkt. Oder okay. Wichtig, Doppelpunkt.
Ja, ist gut.
Erst 55 Minuten lang Hass auf Friedrich Merz und dann...
Eine großartige.
Gucken wir uns die Vergangenheit an.
Das wird die Leute locken, dran zu bleiben. Damals gab es immer noch keine Nazis. Haushühner, Pinselmalereien, aber keine Nazis. Faschisten wahrscheinlich schon, aber man wusste ja noch nicht so
viel. Je nach Definition, also Nationalisten, gar nicht mit Sicherheit schon.
Es gab ja noch nicht so richtig Nazis. Aber
es gab keinen nationalen Staat.
Ja.
Wir brauchen Joachim Kaiserreiche. Du hast den neulich geschrieben. Ja. Was ist jetzt mit, hat er gesagt?
Wenn es draußen wärmer wird.
Wenn es draußen wärmer wird, hat er gesagt? Ja. Was ist das für ein Unsinn? Weil du ihm wahrscheinlich mal schön vorgeschwärmt hast, wie schön das war, hier draußen zu sitzen. Ein Huhn kommt auf dem Tisch vorbei.
Nee.
Wie kommt das zustande?
Er hat seine Gründe. Er ist ein weiser Mann. Hm. Im Frühjahr.
Im Frühjahr. Okay.
Kommt er vorbei. Gerne.
Hat er schon mal unseren Podcast gehört?
Weiß ich nicht, ich glaube schon.
Okay. Sag ihm, dass er ein paar Folgen hören soll, damit er weiß, was ich für einer bin.
Und du hast ja schon ein paar Folgen von ihm gehört, deswegen kann ich das nicht nochmal machen.
Ich habe ja auch eine gehört. Ich kenne mich sogar gut aus und du kennst ihn privat. Du weißt, was er für einer ist.
Ja.
Gut.
Guter Typ.
Ich freue mich drauf. Ich muss noch 2 Fernsehtipps nochmal loswerden. Fernsehtipps ist nicht das richtige Wort. Ich habe in der letzten Folge erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie Shrinking auf Apple Plus eine gute Serie sein könnte. Und ich
habe den Trailer geguckt.
Bin ich fertig, habe sie fertig geguckt, die 2 Staffeln, die es bisher gibt. Und ich unterstreiche das ganz doll.
Ich hatte Angst, dass es gekippt ist.
Nein, es ist nicht gekippt. Es ist wirklich ganz wunderbar. Man muss wissen, bevor man diese Serie guckt, man wird nicht mit realistischen Figuren konfrontiert, sondern die sind schon alle sehr so geschrieben, dass sie in egal welchen Konstellationen sie, warum auch immer, irgendwie zusammengeworfen werden, eine Art von Kommunikation haben, die echte Menschen nicht haben. Das sind keine echten Figuren.
Ja.
Aber es sind sehr gut und sehr liebevoll geschriebene Figuren. Und, das wollte ich dich fragen, kennst du Serien, wo du gar nicht so viel Wert darauf legst, dass das, was passiert und das, wie die Leute vielleicht so miteinander realistisch sich verhalten, so eine große Rolle spielt, weil du einfach die Serienfiguren so likable findest, dass du einfach gerne Zeit mit denen verbringst?
Twin Peaks.
Ja, ist sehr richtig seltsames Beispiel.
Nee, aber ist zutreffend.
Okay. Also ja, du kennst das. Das ist so eine Serie. Ich habe das bei New Girl auch ganz toll. Deswegen habe ich auch jetzt vor kurzem nochmal mit großem Enthusiasmus die komplette Serie nochmal durchgeguckt und war wieder traurig, als es vorbei war. Und bei Shrinking ist es jetzt genauso, dass man einfach, also ich mochte einfach mich in deren Gesellschaft begeben.
Kommt sozusagen. Denn da noch eine Staffel?
Es kommt noch eine Staffel. Mindestens noch eine dritte.
Ich habe einen Trailer gesehen und fand ihn vielversprechend.
Ist wirklich sehr empfehlenswert. Aber naja, man braucht halt Apple Plus, ne? Wofür man keinen Apple... Ja, dann... gibt es keine Ausreden. Ich weiß nicht für alle da draußen, ob die Serie auf Deutsch gut funktioniert, weil die extrem viel über Dialog und Wortwitz im Originalton jedenfalls funktioniert. Ja, weiß ich einfach nicht. Kleine Disclaimer.
Und Harrison Ford spielt mit.
Harrison Ford spielt mit, Harrison Ford ist mega cool. Aber wirklich alle Figuren, alle Schauspielenden da drin sind großartig.
Schön.
Für das, also das, was sie machen sollen, machen sie allesamt sehr gut. Zweiter Tipp, ist nicht mehr aktuell, auf Netflix, Fuck 2020, die Doku von Scooter oder über Scooter, von und mit Scooter, während der Corona-Zeit. Und das ist interessant. H.P. Baxter, ne? Was ist deine Einstellung und Meinung zu H.P. Baxter? Was hast du für ein Gefühl zu dem Typen?
Ich habe einen diffusen Respekt für den Mann.
Erklär mal ein bisschen genauer.
Ich weiß nicht, ich habe einfach das Gefühl, ich kann es schwer sagen, aber das ist so ein Beispiel von ganz anderer Mensch als ich, aber irgendwie macht er sein Ding auf eine Art und Weise, dass ich das Gefühl habe, dass der richtig Bock drauf hat. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nur so ein Wirtschaftsunternehmen ist.
Ja, nicht wie bei Helene Fischer oder so.
Sondern der hat einfach Bock und hat einfach sein Ding zum Riesending gemacht und erfolgt und irgendwie kann ich das respektieren.
Ja, okay, dann könnte dir dieser Dokumentarfilm auch sehr gefallen, weil sich das extrem doll bestätigt. Also er ist wirklich, also das ist ein sehr eigener Mensch, der aber dadurch, dass er sein eigener Menschsein über so viele Jahre so erfolgreich ist und so viel Geld verdient hat offensichtlich, dass er das auch komplett lebt bis zum heutigen Tag. Und der ist ja auch schon irgendwie bald 60 Jahre alt, ne? Also da, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war irgendwie 57, 58 oder so. Also das ist schon ein sehr besonderer Typ. Sehr besonderer Typ. Also der wirklich, also der, man möchte nicht für den arbeiten, weil der schon seine genauen Vorstellungen hat. Also es muss auf jeden Fall in jedem Backstage, vor jedem Konzert, muss auf jeden Fall genügend Wodka Energy im Kühlschrank sein. Und wenn er sagt, Barzwang, müssen alle von der Crew so, egal was sie machen, alle stehen und liegen lassen und ab an die Bar. Wenn er sagt Bar, und wer das nicht macht, der, mit dem kriegt er Streit. Das geht nicht. Wenn H.P. Baxter sagt, es ist Barzwang, dann ist Barzwang. Ja. Da müssen alle an die
Wie
Bar.
Wie schafft man das denn gesundheitlich? Der ist ja fit auch.
Der auf ist der fit. Bühne und alles. Komplett fit.
Wie schafft man das, so viel zu saufen, auf so einem Niveau, so viele Jahre?
Er hat auch in jedem Backstage-Bereich so ein kleines DJ-Pult und große Boxen und ballert sich da den Techno rein Backstage und trinkt dabei sein Wodka Red Bull und raucht eine Zigarette nach der nächsten. Und da müssen auch die Leute mitziehen. Und wenn nicht, dann hat er auch irgendwann mal Streit mit dem Rest seiner Band und dann sind die im anderen Backstage als er, weil er gesagt hat, ihr dürft nicht in meinem Backstage, ihr müsst dahin, wo die Crew ist. Und die finden es eigentlich ganz gut, weil sie mal ein bisschen frei haben von dem HP-Star-Gehabe. Aber er ist auch nicht unsympathisch dabei. Also irgendwie, also der lebt sehr in seiner Welt, hat offensichtlich sehr viel Geld und führt ein ganz eigenes Leben.
Tja. Hans-Peter.
Fuck 2020 oder FCK 2020 heißt die Doku. Und man sieht ihn auch beim Songtext zu schreiben. Und das ist, glaube ich, das Highlight. Dann sagt er halt so ein bisschen, also ich weiß den genauen Text nicht, aber es ist sinngemäß sowas wie you are on the floor, you have the heat. Und dann ist mir nur noch eingefallen, you have bum bum. Und dann lacht er so und dann wird man so reingeschnitten, dass das genau der Text aus dem Song ist. Und er sitzt auch und fragt irgend so einen Typen und sagt, sag mal irgendein englisches Wort. Sophisticated. Oh, okay, okay. Und dann hört man auch reingeschnitten, wie er einfach sophisticated in den Song reinschreibt. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Also allein für diese, es ist ein bisschen lang, der geht irgendwie 2 Stunden 15 oder so. Man hätte es auch irgendwie auf 1,5 Stunden zurecht knapsen können.
Das Beste eines guten Texten finde ich immer das, dieses deutsche Englisch. Mhm. Also dieses, sowas wie you have the heat, finde ich, egal ob es echt ist oder nicht, ein sehr gutes Beispiel dafür, dass das so einfach kein Englisch ist, was da in den Texten vorkommt. Es sind halt einfach englische Worte.
Im Grunde,
die man so als Deutscher kennt.
Im Grunde führte die Tradition von Kurt Cobain weiter, der gesagt hat, Texte inhaltlich sind ihm total egal, er möchte nur, dass seine Songtexte gut klingen, also ja, phonetisch.
Das ist ja bei Spielbecks auch nicht zwingend der Fall, das ist ja manchmal auch...
Ja, aber es geht ihm trotzdem mehr um die Phonetik als um den Inhalt.
Das hat Dirk von Lotzow auch mal gesagt über seine Texte, dass ihm Klang... Das oder auf manchen Alben. Auf manchen Alben war ihm, auf den späteren Alben, nicht auf den ganz neuen, auf diesen mittleren Alben, war ihm Klang wichtiger als... Sinn.
Also, Netflix, InhaberInnen bitte, InhaberInnen, AbonnentInnen.
auch die InhaberInnen dürfen das gucken.
Die dürfen auch gern die Scooter-Doku Fact 2020 gucken. Und Leute, die Apple Plus-Zugang haben, gucken sich bitte das Shrinking an. Es ist sowohl warm und herzlich, als auch, ich habe wirklich zweimal wirklich weinen müssen. Was ein gutes Zeichen ist. Das ist
bei
so,
Shrinking.
Bei Shrinking. Nicht bei HP. Dass es sowohl irgendwie sehr glückliche als auch sehr traurige Emotionen so triggern und hervorrufen kann. Es ist auch kitschig hier und da, aber nicht doll. Mhm. Es ist wirklich, wirklich eine gute Serie. Freue ich mich sehr drüber, dass ich die entdeckt habe. Und deswegen gut. Tipp
von mir. Ja, vielleicht was für meine Frau.
Könnte ich mir vorstellen. Wenn ihr das nicht zu kitschig an der einen oder anderen Stelle
habt. Wir haben ja auch Sex Education geguckt.
Ja, vergleichbares Kitsch-Level. Vielleicht ein bisschen weniger sogar. Hier und da. Gut. Das wär's von meiner Seite. Hast du noch was?
Nein.
Sag mal dem Telgenbüscher, dass er früher kommen soll.
Früher als früher,
sehr gut. Alle gegen Friedrich Merz. Folgt unserer Bewegung. Wählt auf jeden Fall am 23.02. Wir machen bis dahin noch eine Folge, aber es sei trotzdem schon mal gesagt, nicht CDU, nicht AfD.
Das gleiche auch bei der Hamburg-Wahl eine Woche später.
Jetzt doch eine Woche später?
Ja, das war falsch, was ich gesagt habe.
Oh, gibt's doch gar nicht. Ist denn in meiner,
es gab eine Überlegung, das zu merken, aber sie
haben es nicht. In meiner amtlichen Wahlbenachrichtigung habe ich denn da die Einladung für beide Sachen?
Ja, oder? Bundestagswahl habe ich bisher bekommen. Okay. Hamburg habe ich noch gar
nicht. Ich habe noch nie aufgemacht, deswegen dachte ich mir. Gehen wir zusammen wählen?
Ich wollte zum ersten Mal Briefwahl machen.
Aber?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Nee, machen wir nicht. Lass mal zusammen gehen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich an dem Tag in Hamburg bin. Oder vielleicht noch in Bremen und dann erst zurückkommen und dann ist das ja, vielleicht das stressig
wär,
und so.
Das wäre blöd.
Ich will auf Nummer sicher gehen und...
Aber auf jeden Fall wählen wir auf die eine oder andere Art und Weise und das macht ihr bitte auch alle da draußen. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit, danke, dass ihr die erste Stunde Politik und Hass mitgemacht habt. Aber ich glaube, manche finden es auch richtig gut. Ich habe nach der letzten Folge, als sie sehr frisch veröffentlicht war, eine Nachricht bei WhatsApp bekommen, wo drin stand, ich liebe die ersten 10, nach den ersten 10 Minuten liebe ich diese Folge schon. Und zwar, weil dein Friedrich Merz hat es damals schon aus dir rausgebrochen ist, bevor er die Scheiße der vergangenen Woche abgezogen hat. Aber da schon sehr berechtigt gewesen ist. Und jetzt haben wir da nochmal einen draufgesetzt. Das ist wie zweiter Teil vom Film. Wir müssen einfach übertreiben.
Wir holen jetzt die fetteren Dinosaurier raus. Ich habe heute den Trailer zum neuen Jurassic World gesehen.
Oh Gott, es gibt schon wieder einen Jurassic World.
Ohne Witz, wir ziehen es jetzt ein bisschen länger, aber ohne Witz, der Hook von diesem Film, und ich finde es fast ein bisschen geil, weil sie es jetzt einfach auf 11 drehen, ist, sie kommen, Spoiler, falls ihr unvorbereitet ohne Trailer diesen Film rein, ich habe nur den Trailer gesehen. Der Hook ist, sie finden irgendeine Insel... Oder untersuchen irgendeine Insel und müssen irgendwas rausholen, die so eine Art Versuchstest für den ersten Jurassic Park war. Und da haben sie die Dinos hingebracht, die zu krass für den ersten Park waren, weil sie zu groß, zu brutal und zu heftig waren. Und von denen müssen sie jetzt DNA-Samples raussuchen.
Okay.
Das ist ihre Aufgabe. Und irgendwie finde ich, dass sie sagen, okay, wir kapitulieren, eine echte Geschichte zu erzählen. Wir machen jetzt einfach Dino-Spektakel.
Ja, das ist eigentlich die komplette Jurassic World-Reihe immer schon gewesen.
Der dritte Jurassic World oder der zweite, ich glaube der zweite Jurassic World, spielt irgendwie zu 80% in irgendeinem Gerichtssaal oder so. Und das ist einfach alles nur Kack.
Alles nur Kack.
Und es nimmt sich total ernst. Den ersten Jurassic World fand ich sogar ganz okay.
Wie viel hast du denn davon geguckt?
Ich habe den ersten komplett geguckt.
Ich habe den auch
geguckt. Den zweiten zu teilen und den dritten nicht. Der soll aber ja fürchterlich sein. Also alle sind sich einig, dass der dritte das Allerschlimmste ist.
Und jetzt kommt bald der vierte.
Ja, der heißt aber Rebirth. Also das ist irgendwie wieder eine neue Saga.
Jurassic Universe. Park World Universe. So, okay. Wenn wir diese Folge veröffentlichen, ist Jörg Dörrmann hoffentlich schon aus dem Dschungelcamp rausgeflogen. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, über das diesjährige Dschungelcamp. Ist auch sehr interessant. Kennst du Jörg Dahlmann?
Nein.
Doch.
Ist das ein Sportreporter?
Ja, Fußballkommentator gewesen, bis er gefeuert wurde bei Sky.
Warum wurde er gefeuert?
Also er wurde angezählt, weil er eine sexistische Bemerkung gemacht hat, weil der Torhüter Loris Karius damals mit Sofia Tomala zusammen gewesen ist. Und dann,
der heutige Freund von Alexander Zverev.
Genau, und dann hat der damals, also Karius, unverhofft eigentlich als Nummer 1, aber auf der Bank gesessen. Und wurde nicht irgendwie in die Startaufstellung berufen. Und da hat Jörg Dahlmann sowas als Kommentator gesagt wie, naja, dann lässt er sich vielleicht nachher von seiner Frau Sofia Tomala trösten. Aber sagen wir mal ehrlich, für eine Nacht mit Sofia Tomala würde ich mich auch auf die Bank setzen. Dann wurde er kurzzeitig mal suspendiert, dann durfte er wiederkommen. Und dann hat er ein anderes Fußballspiel kommentiert, wo ein japanischer Neuzugang irgendeines Bundesligisten, weiß ich nicht welcher, dann eingewechselt wurde und er hat gesagt, hier kommt aus dem Land der Sushis. Und dann wurde ihm Rassismus vorgeworfen. Das hat Jörg Dahlmann aber nicht eingesehen. Er würde alles genauso wieder machen, weil er das ja nicht rassistisch gemeint hat. Er würde
auch wieder mit Sofia Tomala schlafen.
Auch das hat er nicht zurückgenommen. Das ist wirklich Boomer par excellence im aktuellen Dschungelcamp. Freue ich mich drauf. Wenn wir uns das nächste Mal sehen zur Podcast-Aufnahme, ist der Dschungel wahrscheinlich schon wieder vorbei.
Der Dschungel ist vorbei.
Der dann hoffentlich von Lilly Becker gewonnen wurde. Das sage ich jetzt am 5.2., ohne zu wissen, was am 4. oder 5.2. beim Dschungelcamp passiert ist.
Wow.
Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für dich.
Ich entschuldige mich für das zu spät
Empfangen. Wow. Hast du eine schöne Klammer. Gehabt euch wohl.